Moin Hansa-Fans. Der Hansa-Podcast wird euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Moin Hansa-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aus dem Ostseestadion in dein Ohr, dem offiziellen Podcast des FC Hansa Rostock. Und auch heute stehen wir quasi mit einem Fuß auf dem Trainingsplatz, denn wir melden uns direkt aus dem Trainingslager in Neuruppin. Mit dabei sind einige neue Gesichter. Eines davon sitzt heute bei uns am Mikrofon. Er bringt Bundesliga-Erfahrung, internationale Stationen und jede Menge Tempo für die Offensive mit. Herzlich willkommen beim FC Hansa Rostock. Herzlich willkommen im Podcast Leon Dayako.
Danke, ich freue mich dabei zu sein.
Und da waren schon viele sehr lobende Worte dabei. Du hast so ein bisschen schüchtern nach unten geguckt und mal so ein bisschen genickt, aber hast dich schon wiedergefunden in dem, was Mare da gerade gesagt hat, oder?
Ja, Bundesliga-Erfahrung ist immer so eine Sache. Ich habe mal reingeschnuppert, sagen wir mal so. So, ist jetzt nicht, dass ich Menge Spiele schon gesammelt habe. Es sind ein paar Spiele gewesen, tolle Erfahrungen gewesen. Aber ich hoffe, da kommen auf jeden Fall noch mehr dazu wieder.
Darüber sprechen wir gleich ein bisschen ausführlicher. Leon, ein paar Tage bist du jetzt in Rostock, jetzt auch in Neuruppin. Aber was konntest du denn schon für Eindrücke gewinnen? Wie gefällt dir der Verein? Wie gefällt dir die Mannschaft? Wie gefällt dir Rostock?
Ja, tatsächlich. Rostock haben wir uns davor schon 2 Tage angucken können. Deswegen hatten wir schon einen gewissen Eindruck. Und ich muss sagen, wir haben uns schon direkt sehr wohl gefühlt. Auch meine Frau, meine Kleine. Und die Mannschaft sind alles Top-Jungs, muss ich sagen. Die haben mich sehr gut aufgenommen, haben es mir sehr einfach gemacht. Ich habe mich direkt sehr wohl gefühlt. Und ja, es macht einfach Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, zu arbeiten. Und ja, die ersten Eindrücke sind sehr gut.
Warum hast du dich entschieden, nach Rostock zu wechseln? Du hast ja mit deinen 25 Jahren jetzt schon eine Menge gesehen. Und jetzt kommt auf der Landkarte der hohe Norden auch noch mit dazu.
Tatsächlich, warum ich mich entschieden ist, weil ich sagen muss, die Bemühungen vom Verein, von den Verantwortlichen waren wirklich enorm. Und es hat mich sehr davon überzeugt, dass das der richtige Schritt für mich sein wird. Über den Verein musste ich jetzt nicht mich überzeugen lassen, weil ich schon wusste, wo ich hingehe. Also da war klar, dass es ein Verein ist mit sehr viel Wucht, sehr viel Ambition. Und dass ich, glaube ich, vom Charakter her, Charaktertyp, wie ich bin, auch sehr gut reinpasse. Und durch die Bemühungen und den Gesprächen mit den Verantwortlichen war mir klar, dass ich denke, dass dieser Schritt der richtige für mich sein wird, um wieder dahin zu kommen, wo ich hin will.
Ich habe mein Büro neben dem Büro der Scouts. Das heißt, ich kriege da schon mal ein bisschen was mit, wenn da mal jemand hin und her läuft und da sich vielleicht mal das Stadion anguckt. Und ich habe dann mit Nondas gesprochen aus unserer Scouting-Abteilung und er hat gesagt, der wollte nicht mal unser Video sehen, was wir noch vorbereitet haben. Der war so davon überzeugt, nach Rostock zu kommen. War das tatsächlich so?
Ja, tatsächlich haben wir ein Video zugeschickt bekommen, aber ich muss ehrlich sagen, so diese Videos sind immer alles schön und gut, aber meistens hast du schon einen gewissen Eindruck und weißt, wo es hingeht. Und für mich war klar, ich brauche mir da kein Video angucken, um zu wissen, wo ich hinkommen werde, und deswegen brauchte ich das Video jetzt nicht wirklich.
Olli hat schon gesagt, du kommst von Ulm, du kommst ja nicht alleine. Ist ja nicht gerade um die Ecke. Der Umzug dürfte eine besondere Herausforderung gewesen sein, oder bist du noch gar nicht mit Sack und Pack hier?
Tatsächlich sind wir noch gar nicht mit Sack und Pack hier. So, ich habe erstmal nur ein bisschen was mitgenommen, was ich benötige. Und der Rest wird dann über die nächsten Wochen dazukommen.
Mit wem kommst du her?
Mit meiner Frau, mit meiner kleinen Tochter und mit unseren 2 Hunden.
2 Hunde?
Ja, tatsächlich haben wir einen 2. jetzt dazugeholt.
Und es ist noch, kann man ruhig verraten, weiterer Nachwuchs unterwegs?
Ja, genau. Meine Frau ist im 6. Monat jetzt schwanger. Und ja, wir erwarten zweites Kind.
Das heißt, da kommt eine Rostockerin oder ein Rostocker dann zur Welt? Oder wie habt ihr das so geplant?
Es ist ein kleines Mädchen wieder.
Und soll auch in Rostock passieren? Oder?
Ja. Das, also ich denke, wir haben auch schon ein paar gute Kontakte bekommen. Ich denke, meine Frau ist in guten Händen. Und dann soll es auch in Rostock passieren, ja. Ja,
gerade für Sie ja total aufregende Zeiten jetzt hier. Wieder ein Ortswechsel, das zweite Kind kommt, ein Haus finden.
Ja, tatsächlich. Man unterschätzt es oft. Ich glaube, es ist nicht so einfach, eine Spielerfrau. Spielerfrau ist immer so ein bisschen dahingesagt. So, ich weiß gar nicht, ob das so viele sagen, ja, Spielerfrau. Ich muss sagen, ich habe ja echt großen Respekt. Weil für uns, für mich jetzt zum Beispiel, es geht direkt in den Alltag. Ich habe meine Trainingseinheiten, ich lerne neue Leute kennen. Für meine Frau zum Beispiel, sie muss ja alles neu machen, neue Leute kennenlernen, alles. Ist nicht so einfach, muss ich sagen. Aber nee, sie fühlt sich wohl. Ich glaube, auch mit der Kleinen hat sie auch Sachen, die sie erledigen muss. Und nee, sie freut sich auch.
Ich habe in Gedanken schon die ganzen kleinen Hansa-Outfits, die wir für eure Tochter dann haben werden.
Für beide. Ja, und so wie ich das mitbekommen habe, natürlich kriegen wir das auch nur ein bisschen am Rande mit, ist aber so das Zusammenspiel unter den Spielerfrauen in Rostock auch ganz nett, sodass ihr da relativ schnell ja dann auch Anschluss finden wird. Und wenn ich das alles richtig mitbekomme, treffen die sich auch regelmäßig mal, um sich auszutauschen und auch gerade die neuen Mädels dann damit mit reinzuholen.
Ja, tatsächlich habe ich auch nur Gutes gehört. Ich habe auch, meine Frau hat mir schon erzählt, dass sich welche schon gemeldet haben. Also das macht es mir dann auch leichter oder allgemein, ich glaube auch den Jungs, die neu dazukommen, macht es einfach leichter, wenn du weißt, dass auch deine Frau in guten Händen ist und sie sich wohlfühlt. Und nee, das läuft echt gut, muss ich sagen.
Hast du den Rücken frei und...
Ja, einfach Kopf frei, musst dir keine Gedanken machen, weil klar hast du auch manchmal so die Gedanken, wie fühlt sich meine Frau oder meine Kleine und so. Spielt ja schon auch eine Rolle, aber da sind die auch echt gut dabei.
Und ein neues Heim habt ihr auch auf die Schnelle gefunden. Ist ja in Rostock auch nicht immer gleich so, dass das so schnell klappt. Also von daher ist ja alles dann perfekt gelaufen.
Ja, wir hatten tatsächlich echt Glück, muss ich sagen. So, und wir freuen uns auch sehr, wenn wir endlich einziehen können und dann unser Zuhause haben. Aber nee, läuft alles.
Prima. Leon, du hast bei deiner Vorstellung gesagt, du bist hierher gekommen oder hast einen Verein gesucht, bei dem du Verantwortung übernehmen kannst. Das freut Hansa-Fans natürlich sehr, das zu hören. Aber was bedeutet das denn konkret?
Ja, ich glaube, dass viele vielleicht schon die Erfahrung angesprochen haben. Trotz all den Stationen, die ich hatte, glaube ich, bin ich noch immer noch in einem gewissen jungen Alter. Aber trotzdem habe ich gewisse Erfahrungen schon gesammelt. Und die Erfahrung will ich aber jetzt auch auf den Platz bringen und meinen Mitspielern weitergeben. Und vielleicht kann ich einfach in manchen Situationen nochmal anders mit Sachen umgehen, wo ich vielleicht schon früher umgehen musste. Und das will ich einfach weitergeben und vorangehen, egal wie eklig manche Situationen vielleicht sind, dass ich einfach da vorangehe und die mitziehe. Und ja, die Verantwortung will ich auf jeden Fall übernehmen.
Oh, das hört sich gut an. Wir haben ja darüber gesprochen, deine Frau ist gut versorgt, hat gleich Anschluss gefunden. Aber du hast ja auch einen alten Bekannten wieder getroffen, hast auch gleich Anschluss mit Niklas Köller. Erzähl mal, ja, ihr habt zusammen in Ulm gespielt, aber ihr kennt euch oder kanntet euch schon vorher oder wart nicht nur Mitspieler, sondern seid auch richtig befreundet, ne?
Tatsächlich kannten wir uns gar nicht vorher. Wir haben uns erst in Ulm kennengelernt und ich muss auch ehrlich sagen, tatsächlich hatte ich jetzt nicht oft solche Situationen, dass ich mich jetzt richtig, also man versteht sich immer, aber wenn man dann einen Verein wechselt, dann der Kontakt bleibt nicht mehr so eng wie bei manchen. Aber mit Köln haben wir uns echt relativ gut verstanden. Es war auch da ein Gutteil, wir haben auf einer Seite zusammengespielt und außerhalb haben sich unsere Frauen auch gut verstanden. Und unsere Kinder sind, gut, meine ist ein bisschen älter, aber sie haben auch beide Kinder. Und dass dann halt beide im gleichen Verein landen, ist halt auch eine witzige Geschichte.
Ihr habt auch zusammen Urlaub gemacht, ne?
Welches? Ja, tatsächlich waren wir eine Woche auch gemeinsam im Urlaub. Klar hat man dann auch da was mitbekommen und alles und man hat insgeheim gehofft, dass man vielleicht beim gleichen Verein landet. Dass es danach wirklich passiert, war auch eine Überraschung, aber nee, es freut uns.
Aber ihr müsst euch wirklich gut verstehen, weil ihr habt nicht nur zusammen gespielt, nicht nur zusammen Urlaub gemacht, ihr seid jetzt hier in Neuruppin, glaube ich, auch Zimmerpartner, ne?
Ja, in Ulm waren wir es nicht. In Ulm waren wir es nicht, weil ich bin später dazugekommen. Heißt, ich war mit jemand anderem im Zimmer. Aber ja, jetzt hat es sich hier so ergeben und dann sind wir zusammen ins Zimmer gegangen.
Konntet ihr euch selber aussuchen?
Ja, okay.
Hat das, als du gesagt hast, im Urlaub hast du ein bisschen was mitbekommen, hast du da mitbekommen, mit wem er da gesprochen hat? Habt ihr darüber gesprochen oder habt ihr gesagt, nee, komm, das ist mein Business, das ist dein Business, wir gucken mal?
Ja, man tauscht sich schon manchmal aus. So ist klar, dass wenn man da zusammen im Urlaub ist und jemand redet und du bist ja auch in der Transferperiode, dass man sich manchmal austauscht. Deswegen wusste man schon, mit wem man da im Austausch ist. Mhm.
Dein Wechsel stand ja früher fest, das heißt, du konntest ja so ein bisschen vielleicht dann auf Amir noch Einfluss nehmen, so nach dem Motto, den kannst du ruhig nehmen.
Ja, ich glaube, Amir weiß schon, was er macht. Er hatte schon seinen eigenen Eindruck. Ich glaube, ich musste ihn da nicht überzeugen von, was er macht. Ich glaube, seinen Job macht er schon gut. Aber klar, wenn er mich jetzt da fragt, ob man es machen soll oder nicht, hätte ich ein gutes Wort eingelegt deswegen. Aber es hat mich gefreut einfach, dass es geklappt hat.
Ja. Na, da freuen wir uns sehr, dass ihr euch so gut versteht. Und es macht den Einstieg in eine neue Mannschaft ja auch ein bisschen leichter, wenn man jemanden dabei hat, den man ja sowas wie einen Vertrauten nennen kann. Dann, ne?
Ja, klar, wie gesagt, man kennt sich. Deswegen ist es immer leichter, wenn du vielleicht ein, wobei ich sage, ich kenne auch ein paar Jungs hier schon. Aber es macht es nochmal einfach, wenn du einen Freund schon hast, den du davor schon kennengelernt hast. Deswegen.
Und wahrscheinlich, ihr seid ja beides Familienväter, hast du ja gesagt, habt ihr dann auch den gleichen Tagesrhythmus, wann man wach ist, wann man ins Bett geht?
Ja, das jetzt würde ich nicht sagen, nee. Wir sind schon verschieden in manchen Aspekten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ähnliche Typen sind vom Charakter her. Aber ja, manche Sachen sind schon ähnlich. Aber jetzt nicht, dass wir sagen, ja, wir machen alles gleich, das auf keinen Fall.
Aber prinzipiell so als Familienvater, ändert sich da so ein bisschen der Blick auf den Fußball?
Was heißt, ändert sich der Blick auf den Fußball? Es wird auf jeden Fall anders, weil du auch eine gewisse andere Verantwortung gegenüber deiner Familie hast, als wenn du alleine bist. Wenn du alleine bist, triffst du auch manche Entscheidungen anders, auch im Fußball. Deswegen würde ich sagen, hast du schon, verändert sich in dem gewisse etwas, aber ansonsten dein Ziel oder deine Kriterien für den Sport, für das, was du liebst, bleibt gleich.
Also der Fokus auf den Fußball
bleibt gleich. Genau.
Aber spannend, was du gerade so nebenbei gesagt hast, du kanntest noch andere aus der Mannschaft, jetzt mal rüber mit den Schmalstullen. Wen kanntest du dann schon? Mit wem hast du dich ausgetauscht?
Fogi kenne ich ja aus Union-Zeiten, Humi kenne ich aus Stuttgarter Zeiten, Leon auch ein bisschen. Und deswegen war jetzt nicht so, dass ich sage, ich gehe in eine Mannschaft, wo ich gar nicht die Jungs kenne. Also man kennt sich schon mit den anderen Jungs. Man kennt sich vielleicht nicht persönlich richtig gut, aber man hat sich ja gesehen, man hat gegeneinander gespielt. So unbekannt ist man sich ja nicht wirklich.
Und hast du die Jungs dann gefragt, was so abgeht und ob das, was dir da so erzählt wird, auch wirklich stimmt?
Ja, mit Vogel waren wir tatsächlich im Kontakt. Vogel habe ich schon ein bisschen gelockt und ein bisschen Informationen rausgeholt, aber er hat auch nur in hohen Tönen gesprochen und ja, das hat mir auch nochmal bestätigt, dass es das Richtige ist.
Ja, ist der Type, ne? Fugi? Oder? Hast du ein paar Erlebnisse mit ihm gehabt bei Union?
Tatsächlich, so lange haben wir gar nicht gespielt, weil kurz nachdem er gekommen ist, glaube ich, bin ich dann schon gegangen. Aber trotzdem hatten wir schon ein paar Trainingseinheiten zusammen.
Ja, also ich mag ihn sehr. Also das ist,
ist echt
ein schöner Typ. Und als ihr dann nach Rostock gekommen seid, du dir auch die Bedingungen dann angeguckt hast, du bist ja vor der Unterschrift einmal da gewesen, hast dir das alles angeschaut, ist das was, wo du gesagt hast, auch das passt einfach in das, wie ich mir Profifußball vorstelle?
Ja, absolut. Also ich würde schon sagen, dass sogar es für die Liga, wo wir gerade spielen, sogar zu gut fast schon ist. Also ich muss schon sagen, auch jetzt, wo ich in Ulm gespielt habe, es gibt schon deutlich andere Stationen, wo... Ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber du hast hier alles Mögliche, was Regeneration angeht, Trainingsbedingungen. Also ist schon wirklich auf einem Top-Level. Und für einen Fußballer macht es einfach auch einfacher, weil du Sachen hast, die du benötigst nach dem Training, vor dem Spielen, die du dann auch nutzen kannst. Und das ist für jeden Fußballer einfach nur ein Pluspunkt.
Ja, und natürlich haben wir unsere Fans gefragt, was sie von dir wissen wollen. Bei Neuzugängen gibt es ja sowieso immer ganz, ganz viele Fragen. Deswegen werden wir zwischendurch immer mal was einstreuen. Gerne. Und dann switchen wir jetzt gleich mal ein bisschen zu dir als Menschen und zu deinen Anfängen im Fußball. Eine Fanfrage, wann hast du mit dem Fußball angefangen? Wo und warum?
Ja, angefangen, so als ganz kleines Kind hat mich meine Mama damals im Fußball gesteckt mit 4. Das war einfach nur ein bisschen Energie rauslassen alles. Und das erste Mal richtig, lass mich lügen, war bei FSV Waiblingen dann mit 7. Und dort habe ich dann gespielt bis U13, U14. Und mit 14 bin ich dann zu VfB Stuttgart erstmal ins NLZ gegangen.
Waiblingen ist quasi in Stuttgart um die Ecke, also ist Schwaben?
Ja, FSV Waiblingen war auch damals, ist immer noch, aber damals war es wirklich in dem Ort... Top-Ausbildung und VfB hatte eine Kooperation mit VfB und Hoffenheim, glaube ich, damals war es. Und die haben sich dann immer Spieler von FSV genommen. Ich glaube, damals sind mit mir 4 oder 5 Spieler sogar damals in den NLZ gekommen. Also wir hatten da echt eine gute Ausbildung. Und ich musste mich dann auch entscheiden zwischen VfB und Hoffenheim. Und damals habe ich mich dann für VfB entschieden, weil es auch näher zu mir zu Hause war. Und ja.
In welchem Alter war dir klar, ich werde Fußballprofi?
Ich würde schon sagen, ab dem Moment, wo ich so gespielt habe, auch im NLZ und alles, und war mir schon klar, ich will Fußballprofi werden. Okay. Es war dann nicht so, dass ich einfach nur gesagt habe, ja, ich spiele mal und gucke, was rauskommt, sondern ich wollte auf jeden Fall weit nach oben schaffen.
Hast du dir mal Gedanken gemacht, beziehungsweise, jetzt macht man das vielleicht auch, was so ein Alternativberuf zum Fußball gewesen wäre? Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich auch gern ausprobiert oder das möchte ich noch ausprobieren?
Ich muss ehrlich sagen, für mich stand immer klar, ich will Fußballprofi werden. Also ich hatte wirklich ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, was ich sonst machen würde. So, für mich war es Fokus, ich werde es schaffen und Es kommt gar nicht in Frage, dass ich das nicht packe.
Manchmal hängt das ja auch ein bisschen damit zusammen, dass man ja ein Vorbild hat. Irgendein Spieler, wo man sagt, krass, so möchte ich auch sein. Hast du ein Vorbild gehabt in der Jugend und jetzt vielleicht auch?
Ich glaube, ich habe schon immer so Cristiano Ronaldo geedelt und Neymar auch. So, das waren so die zwei Spielertypen, wo ich sage, boah, das waren die Fußballer, wo ich gerne Fußball geguckt habe.
Ich bin auch Team Ronaldo, du eher Messi, ne?
Ich bin Toni Kroos, aber gut.
Ich glaube, das ist immer so eine bisschen persönliche Frage. So kann sich auch immer drüber streiten, wer besser ist und alles. Aber für mich persönlich, ich war immer Ronaldo-Fan. Und ja, auf solche Spieler, wenn du die gesehen hast, so hast du immer als kleiner Junge gesagt, ja, so will ich mal werden.
Wie haben deine Eltern das Ganze so gesehen? Weil es ist ja dann meistens so, gerade dann bei euch mit Migrationshintergrund, dass es dann immer heißt, lern bloß was Ordentliches, falls das mit dem Fußball nicht klappt. Aber das scheint ja bei euch dann tatsächlich eher der Fall gewesen zu sein, zieh's durch, du wirst es packen.
Ja, tatsächlich muss ich schon sagen, dass meine Eltern schon relativ streng waren, auch was Schule und so anging, weil die einfach bei mir so ein bisschen, die wollten mich einfach auf der richtigen Linie halten. Auch, dass ich jetzt nicht so viel mit Freunden rausgehe und solche Sachen. Da muss ich schon sagen, waren die schon relativ streng. Aber ansonsten haben die mich unterstützt, wo es nur geht. Auch mein Opa ist immer mit mir mitgekommen, Trainingseinheiten im Winter, im Sommer immer dabei gewesen. Also da muss ich sagen, habe ich echt gute Unterstützung bekommen und die haben mich überall hingefahren und alles. Also ja.
Deine Eltern stammen aus dem Kosovo?
Ja.
Habt ihr viel Familie drumherum oder ist das eher alles im Kosovo oder seid ihr schon da, wo du zu Hause bist, wo du geboren bist, dass da viel Familie drumherum ist und ihr da ein großes Familienleben auch leben könnt?
Tatsächlich, früher haben viele noch unten gelebt. Jetzt mittlerweile leben viele oben, also viele in Deutschland. Bei mir im Ort in Rommetshausen heißt es, in der Nähe von Stuttgart, wohnt meine Oma gleich bei mir in der Nähe und meine Tante. Und von meinem Papas Seite auch alle in der Nähe, also sind gar nicht so weit. Aber unten, ich glaube unten, lass mich lügen, mein Cousin vielleicht höchstens noch. Aber ansonsten, nur wenn die Urlaub machen, gehen sie noch runter.
Hast du Geschwister?
Ja, zwei Brüder.
Oh ja, das ist sehr interessant.
14 auch? Und 20.
Was machen die?
Mein Mittlerer hat jetzt seinen ersten Profikampf abgegeben, Boxen.
Oha.
Und der 14-Jährige, der ist noch ein bisschen in der Erfindungsphase. Der tobt sich noch ein bisschen aus. Manchmal Fußball, manchmal Boxen. Jetzt, wenn er den mittleren Boxen sieht, sagt er, ich will auch Boxer werden, ja.
Interessant.
So eine Sache.
Und hast du dich auch mal im Boxen oder in einer anderen Sportart ausprobiert?
Nee, also höchstens, wenn ich jetzt mal Off-Season habe, dass ich mal mittrainiere, einfach um so zu sehen, ja, das mache ich gerne. Weil ich auch gerne so andere Sportarten mal teste, aber jetzt nicht, dass ich sage, boah, ich würde gerne Boxer werden.
Also bei dir war immer Fußball die Eins?
Ja, ja, 100%.
Ja, nicht irgendwie mal Tischtennis oder Bodenturnen.
Doch, Tischtennis tatsächlich.
Ach, siehst du, guck mal.
Tischtennis war ich sogar, als ich jung war, mal kurz habe ich mich angemeldet gehabt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das will ich werden. So, es hat mir einfach nur Spaß gemacht, so nebenher mal das zu machen, aber ja.
Und bist immer noch ein Schnippelkönig? Das heißt, wenn ihr mal ein bisschen so spielt?
So spielen tue ich immer noch, ja. Wenn ich einen guten Partner habe, der auch mitspielt, das auf jeden Fall, es macht mir auch Spaß. Aber ansonsten
ist komplexer, als man glaubt, ne? Also die Bewegungsabläufe im Tischtennis sind absolut. Schon, da hat man Muskelkater hinterher in Regionen.
Ist auch anstrengend, nicht, ne? Genau. Wenn du jemanden hast und wenn das Spiel intensiv wird, dann ist es auf jeden Fall ist nicht leicht.
Ja.
Ich weiß gar nicht, haben wir unten noch eine Platte?
Ja, ja. Da steht eine Platte.
Und deswegen.
Ich glaube, es wird hin und wieder auch mal gespielt, gerade wenn es dann nachher in Herbst und Winter geht. Das glaub ich glaube, dass die Jungs dann hin und wieder mal die Kelle auch schwingen.
Das habe ich gesehen.
Ja. Ach schön, ja, das ist doch super, dass wir da noch so ein verborgenes Talent wir dann noch entdeckt haben. Ja, Marit hat es ja von angesprochen, das Thema. Die Stationen, du bist dann nach Stuttgart gewechselt in das NLZ. Erzähl mal, wie war das Leben dort im NLZ? War es ein strenges Regime oder hat man euch da schon ein bisschen Leine gelassen? Gab es vielleicht ehemalige Profis, die euch an die Hand gestellt wurden oder so?
Ich muss schon sagen, dass Stuttgart als NLZ schon ein Verein ist, der schon auch streng ist, was auch so Schule angeht und alles. Ich würde schon sagen, dass die da sehr hinterher sind. Ich bin auch jemand gewesen früher, der ein bisschen lockerer war und den mal manchmal in den Arsch getreten werden musste. Deswegen, das habe ich dann auch schon zu spüren bekommen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass die sehr streng waren. Oft war halt auch das Problem so, dass wenn du zur Nationalmannschaft musstest, du oft bisschen was verpasst hast und es nachholen musstest. Dann hast du Trainingseinheiten morgens, musstest trainieren gehen, hattest mittags am Gelände dann Unterricht, dann kamen die Lehrer und haben mit uns dort nochmal gelernt. Und dann hat es abends wieder Training. Also es war schon ordentlich für so einen jungen Kerl. Jetzt bist du da 15, 16, 17, hast auf jeden Fall einen straffen Plan.
Und wenig Bock auf Schule.
Ja, was heißt, es gibt einfach Leute, die haben mehr Lust drauf. Es gibt Leute, die denken sich, na, ich würde gerne nur trainieren. Ich war halt jemand, der gerne nur trainieren wollte, aber ja. Aber klar, die haben es uns auf jeden Fall, wenn du Schule nicht richtig durchgezogen hast, dann gab es auch manchmal, dass du vom Morgentraining absetzen musstest oder auch vom Abendtraining. Deswegen waren die schon, die waren auf jeden Fall streng. War jetzt nicht so, dass die gesagt haben, ah ja, bist ein guter Fußballer, kannst, musst jetzt nicht so.
Und wenn du wenig trainiert hast, hatte das die Konsequenz, eventuell am Wochenende auch nicht im Kader
ja,
zu sein.
Ja, absolut, oder? Absolut. So, wenn das jetzt öfters passiert ist, dann hätte es auch mal Wochenende nicht spielen dürfen.
Ja, so ein straffes Programm ist wahrscheinlich auch schon eine Auslese, wer dann wirklich im Profigeschäft, was ja auch nicht immer einfach ist, dann bestehen kann, weil die Belastung, das kennen wir ja auch aus unserem Nachwuchsleistungszentrum, wenn die kleinen Butcher dann morgens da schon mit ihren schweren Taschen und großen Taschen ja auf dem Platz warten, dann weiß er, jetzt müssen sie gleich zur Schule und dann Nachmittagstraining nochmal. Das kann ich mir vorstellen, das ist schon hart, ne?
Ja, ist nicht ohne. Mal, klar, als Junger, man sieht ja auch dann seinen Freundeskreis, die vielleicht trainieren gehen, mal zur Schule, aber die haben ja jetzt nicht diesen Plan, den du hast. Und klar würdest du, denkst dir auch manchmal, oh, ich würde jetzt mal gerne, wenn es warm ist, zum Beispiel ins Schwimmbad gehen mit meinen Jungs und alles. Aber da zählt's halt, ne? Und was man halt auch nicht vergessen ist, du opferst ja all diese Zeit und am Ende weißt du gar nicht, ob du es überhaupt schaffst. Es gibt ja viele, die gehen aus dem NLZ raus und es hat nicht mal mehr für Regionalliga oder so gereicht. Und das ist ja schon, damit musst du ja dann auch zurechtkommen, weil du schon deine ganze Jugendjahre sozusagen ein bisschen geopfert hast für etwas, was am Ende vielleicht nichts dabei rauskam. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es das, für was du dich entschieden hast und für was du liebst eigentlich. Deswegen machst du es ja auch. Und ja, du musst durchziehen.
Haben sich in deiner Anfangszeit, in deiner Jugendzeit Freundschaften am Fußball entwickelt, die heute noch Bestand haben? Also Spieler, mit denen du angefangen hast und die du heute noch kennst und dich regelmäßig triffst oder telefonierst, wie auch immer?
Ich habe noch ein, zwei Jugendfreunde, auch von der Schule, mit denen ich mich ab und zu sehe, wenn ich zurück in meinen Heimatort bin. Das ja, auf jeden Fall. Oder von meinem Ex-Verein habe ich auch noch ein, zwei Spieler oder mehrere, mit denen man noch im Kontakt ist. Klar ist es immer so, dass ein bisschen der Kontakt auseinanderfällt manchmal, ich war auch oft lange im Ausland, habe ich jetzt gelebt, deswegen war wenig zu Hause und da fällt der Kontakt schon manchmal, aber ein paar Kontakte habe ich auf jeden Fall noch.
Denn beim VfB die ersten Erfolge eingefahren, was ist da so in der Zeit passiert?
Ja, beim VfB muss ich sagen, hatten wir eine relativ sehr starke Jugend. Wir haben damals auch um die A-Junior-Meisterschaft gespielt. Ich glaube, wir wurden DFB-Pokalsieger. A-Junior-Meisterschaft-Finale haben wir verloren leider gegen Dortmund damals. Und dann durfte ich auch bei den Profis durchgehend mitschnuppern. Hab dann auch meine Spiele machen dürfen, zwei Spiele. Es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, auch als junger Spieler. Ich glaube, ich war damals, lass mich lügen, 17, glaube ich. Und was mir damals halt schwer gemacht hat, war, dass VfB relativ viel im Abstiegskampf stand. Ich glaube, ich hatte in meinem ersten Profijahr fünf. Ist halt für mich so einen jungen Spieler halt schwer Stand zu finden, weil da kommt ein Trainer, der hat eine Idee mit dir, da kommt der andere, der hat keine Idee mit dir oder setzt eher auf die Erfahrung, weil er nicht absteigen will. Deswegen muss ich sagen, war die Zeit für mich, wenn ich jetzt VfB sehe, wie alles geregelt ist und wie es läuft und alles, muss ich sagen, war es damals schon, es war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall, weil als junger Spieler da überhaupt mitspielen zu dürfen, vor allem in der Situation ist jetzt nicht einfach so. Aber es war auf jeden Fall auch nicht einfach, muss ich sagen.
Auf der anderen Seite vielleicht, gerade weil es so ein bisschen chaotische Zeiten waren, die Chance für junge Spieler da mal reinzuschnuppern. Ne? Wenn alles in geordneten Bahnen läuft und dann nur geguckt wird, wo holt man etablierte Spieler, dann fällt man dann vielleicht durchs Raster. Und so hast du deine Erfahrung sammeln können. Ne? Also das kann man von beiden
absolut,
Seiten sehen.
Absolut, absolut.
Ne?
Wie gesagt, wir hatten ja auch wirklich eine starke Jugend. Also es wäre eigentlich schade gewesen, dass keiner von denen da mal mitschnuppern durfte, weil wir echt gut waren in der Jugend.
Spielt dann jemand jetzt beim VfB, mit dem du da zusammengespielt hast?
Beim VfB? Nein.
Nein.
Beim VfB glaube ich niemand, nee.
Jamie Leveling hat...
Jamie Leveling kam von einem anderen Verein. Mit denen habe ich, bei Nazio habe ich mit denen zusammengespielt.
Ja, okay.
Stiller von Bayern, aber jetzt rein vom VfB-Jugend hat, glaube ich, nicht, dass ich wüsste, jemand durchgeschafft.
Ja. Dann bist du aber vom VfB zu den Bayern gegangen.
Ja, genau. Dann wurde ich zu Bayern transferiert Und ja, Bayern war auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Hausnummer, muss ich sagen. Auch die ersten Trainingseinheiten mit den Profis war schon, wo ich mir gedacht habe, boah.
Wie alt warst du und für welche Mannschaft hast du eigentlich eingeplant?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon 18 war oder ich wurde gerade 18, nachdem ich gewechselt bin.
Und das heißt, du hättest theoretisch noch A-Jugend
eingespielt. Ich hatte noch ein ganzes A-Jugendjahr, hatte ich tatsächlich. Und ich habe ein A-Jugendspiel gemacht damals und danach habe ich komplett dritte Liga gespielt. 30 Spiele, glaube ich, habe ich gemacht. Und ich durfte durchgehen bei dem Profi. Ich war dann fester Bestandteil der Profis im Training. Durfte durchgehend mittrainieren. Und wenn ich nicht im Kader war, dann musste ich in der dritten Liga spielen. Und dann durfte ich zwei Spiele machen, alles vor Corona noch. Und das war auf jeden Fall, ja, das war eine krasse Erfahrung. Das muss ich sagen. Das erste Spiel in einer Allianz Arena war zwar ganz kurz, aber da einzulaufen ist schon. Als junger Spieler auch noch, ist schon krass.
Ist das ein Gänsehautmoment?
Ja, vor allem, erste Mal, als ich dort in der Kabine war, siehst du die Spieler und die siehst du da, davor hast du vielleicht auf FIFA mit denen gezockt und denkst dich so, boah, jetzt sitze ich mit denen allen in der Kabine. Ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer als VfB Stuttgart gewesen, ne? Das darf man nicht vergessen. Plötzlich sitzt da in Lewandowski, in Gnabry, Müller, Neuer neben dir. Sind noch mal andere Persönlichkeiten, die da hinkommen. Nicht, dass bei VfB weniger waren, weil da hatte ich auch Mario Gomez, Bart Stuber und so. Es waren ja auch schon Top-Spieler. Aber ja, auch das Level dort war schon nochmal deutlich höher.
Ich denke auch, die Namen schüchtern einen ja ein, oder ist das
ja, nicht nur die Namen, auch so. Zum Beispiel Lewandowski hatte schon eine gewisse
Präsenz,
muss ich sagen. Er war jetzt auch keiner, der kommt und dich in den Arm nimmt oder so, weißt du. Das war schon einer, der auch dir gezeigt hat, so, Bursche, du musst auf jeden Fall Gas geben, weil sonst trete ich dir in den Arsch. Und das bei Bayern München so, und das war auf jeden Fall nicht ohne, ne?
Ja, und man selber ist ja dadurch, dass man so jung ist, neu ist, natürlich auch nicht jemand, der sagt, hallo, hier bin ich.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt heute die Jugend sehe von heute, frage ich mich, waren wir damals nicht selbstbewusst genug oder war es einfach so, dass die älteren Spieler damals anders waren? Weil wenn ich die Jungen heute sehe, sind die ja schon so viel überzeugter und gelassener und alles. Und damals, ich weiß nicht, aber ich war auch schon wirklich ein Typ, wo ich sagen muss, ich war sehr locker und alles. Und ich dachte schon, ich war locker, aber ich hätte mich das damals nicht getraut, muss ich sagen.
Du, aber die Beobachtung haben viele gemacht. Haben wir schon mit vielen Trainern und Spielern gesprochen, die gesagt haben, also früher war da noch harte Hand. Also da hast du es als junger Spieler schwer gehabt. Da waren die älteren Spieler schon nochmal ein bisschen anders drauf als heutzutage. 100%. Da wirkt es schon etwas harmonischer. Da nehmen die Großen die Kleinen dann in die Hand. Und
absolut, absolut. Also ich weiß ganz genau, ich war schon ein sehr lockerer Typ, muss ich sagen. Und ich dachte schon immer, boah, ich bin zu locker. Aber wenn ich die Jungs heute sehe, ich glaube schon, dass die älteren Spieler jetzt, glaube ich, lockerer sind zu den Jungen als damals. Also damals, wenn du so rumgelaufen wärst, hätte der gesagt, hey, Kollege.
Ja, und vor 30, 40 Jahren war das noch viel, viel schlimmer. Da war das eine absolute Bedrohung, wenn da ein junger Spieler in der Kabine war, weil da ging es dann tatsächlich um den Arbeitsplatz wahrscheinlich, weil die Verträge auch ein bisschen anders gestrickt waren. Und da blieb es dann manchmal nicht nur bei den Ansagen. Ne? Also,
das glaube ich. Ja.
Und welche beiden Spiele hast du gemacht damals? Du hast gesagt, in der Allianz Arena hast du...
Ich habe in der Allianz Arena gegen Wolfsburg durfte ich spielen und dann in Hertha auswärts. Habe ich auch spielen dürfen.
Zwei Riesenstadien.
Ja. Die ganze Arena war schon nochmal, wo ich hochgeguckt habe, war deutlich krass, aber Hertha war auch eine gute Atmosphäre, muss ich sagen.
Ja. Und dann der Vergleich dazu, die dritte Liga, wo dann eher manchmal etwas beschaulichere Stadien dabei waren.
Ja, aber trotzdem hattest du auch da gute Spiele. Zum Beispiel, als wir gegen 60 spielen mussten, Derby war auch schon eine sehr gute Atmosphäre. Und dritte Liga hat Spaß gemacht. Wir waren alles junge Kicker, die talentiert waren, haben guten Fußball gespielt und wurden dann ja auch Meister. Und es war auf jeden Fall ein gutes Jahr, muss ich sagen.
Das war Spaß gemacht. Saison 1920, glaube ich, ne? Wo es dann in Corona reinging. Genau. Das heißt, du hast dann ja auch im Auswärtsstadion gespielt oder warst du bei dem Spiel nicht mit dabei?
Doch, tatsächlich, genau. Ich weiß sogar noch, dass es relativ früh war. Ich glaube, das war erst mein zweites Spiel, wenn ich mich nicht täusche, sogar für Bayern 2.
Ja, das war ganz am Anfang der Saison.
Genau, da hat es noch geregnet sogar, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, und ich kann mich erinnern, ich glaube, Adam Street hat noch einen Ball auf der Linie geklärt, der eigentlich schon fast drin war und es war ein bisschen
wild. Da habe ich tatsächlich das erste Mal im Ostseestadion gespielt.
Ich kann mich, glaube ich, nur erinnern, dass ihr verloren habt. Also deine Bilanz gegen Hansa ist, glaube ich, nicht so gut mit anderen Mannschaften.
Ja, das kann gut sein. Mit Ulm. Deswegen bin ich ja jetzt hier.
Gut, ja, das können wir dann ja aufbessern. Aber dann ging es beim Bayern nicht weiter. Was war denn da los? Was ist denn da genau passiert? War es für dich an der Zeit weiterzugehen oder hatte Bayern mit dir einen anderen Plan oder hatte die mit dir gar keinen Plan mehr? Was war los?
Ich glaube, dass ich in meinen jungen Jahren nicht gut mit gewissen Situationen umgehen konnte. Ich war, glaube ich, ein sehr ungeduldiger Spieler, muss ich sagen. Das zeigt ja auch dann, dass ich ein bisschen mehr rumgekommen bin als andere. So, es waren oft so Wechsel, wo ich sage, so ist ein bisschen an meiner Geduld lag. Vielleicht, weil ich dachte, ich muss schon mehr spielen, als es vielleicht zu dem Zeitpunkt nötig oder wichtig war. Deswegen, also zu Bayern-Zeiten zum Beispiel, es war absolut nicht nötig, dass ich wechseln muss überhaupt. So, die Verantwortlichen wollten mich eigentlich da haben. Und ich habe gesagt, dass ich gerne mehr spielen würde. Und deswegen habe ich mich damals für einen Wechsel zur Union entschieden. Was dann im Nachhinein als sich nicht richtig rausgestellt hat. Aber ja, auch die Erfahrung musste ich als junger Spieler machen. Ich glaube, dass jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja, warum hast du das und das gemacht? Aber hätte ich es vielleicht nicht gemacht, hätte ich vielleicht einen anderen Fehler gemacht. Deswegen, ich glaube, ich habe lieber diese Erfahrung gesammelt in dem Alter, als vielleicht ein bisschen später.
Was hat in Berlin nicht so funktioniert?
Ja, ich glaube einfach, dass ich persönlich von meinem Spielertyp her nicht dahin gepasst habe, muss ich sagen. Zu dem Fußball von Urs glaube ich einfach nicht, dass es kein guter Trainer ist, aber es gibt einfach manchmal Spielertypen, die zu einem gewissen Trainer nicht oder Spielstil nicht passen. Und das war so ein Punkt. Es hat einfach nicht harmoniert, nicht gepasst.
Die Stadt hat dir schon gefallen.
Ja, aber ich muss ja sagen, ich habe auch von der Stadt damals nicht viel gesehen, weil es alles Corona war. Also naja. Ich gefühlt nur trainiert und zu Hause. Aber es war trotzdem auch da eine Erfahrung, die ich gesammelt habe in einem anderen Verein, im ersten. Auch da durfte ich ja ein paar Spiele machen. Mhm. Ich habe gegen Leipzig direkt halbe Stunde gespielt, wo es auch das erste Mal war, dass ich in der Bundesliga eine längere Zeit spielen durfte. Und ja, die Erfahrung nimmst du trotzdem mit. Mhm. Auch wenn sie vielleicht danach nicht so gelaufen ist, wie ich sie mir gerne erhofft hätte. Aber die kann dir trotzdem keiner nehmen.
Mhm. Das stimmt.
Und Union, muss man auch dazu sagen, war zu der Zeit auch in einer guten Form. Ne? Die haben sich ja damals für Europa League sogar qualifiziert. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass ich zu einer Truppe gegangen bin, wo ich sage, boah, da hätte ich spielen müssen, weil die waren ja gar nicht gut.
Mhm. Richtig, da war ja schon viel Qualität da.
War auf jeden Fall.
Ich glaube, im Jahr darauf sind sogar Champions League gewesen.
Genau.
Ne?
Ja, es lief auf jeden Fall gut.
Und dann ging die Reise weiter.
Ja, und dann habe ich Angebot von Sunderland bekommen. Damals war ich mir erstmal nicht sicher, ob ich es machen soll oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, du, Sunderland, schon eine große Nummer, auch in England, ein Traditionsverein auch, große Fanbase. Und ich wollte auch mal die Erfahrung in England machen, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich passe als Spielertyp auch dorthin. Und ja, dann bin ich hingewechselt. Und dann hatte ich auch ordentliche Spiele in der ersten Saison, sind dann auch am Ende aufgestiegen. Aber wir hatten so eine Phase, wo es ein bisschen gebrüchelt hat. Es war auch dann, dass ich zwei Spiele verpasst habe, weil ich Corona bekommen habe. Und dann haben wir zwei entscheidende Spiele in den Playoffs verloren, wo dann unser Trainer gefeuert wurde, der mich damals dazu geholt hat. Und ja, der neue Trainer, der kam, der hatte einfach dann eine andere Idee. Und das sind halt dann so Situationen, du kannst dann sagen, ja, du musst weiter hart trainieren und alles. Klar, das musst du auf jeden Fall, weil am Ende des Tages machst du es für dich, für keinen anderen. So, wenn du dann sagst, ja, ich trainiere einfach nicht. Da ist halt das Problem manchmal bei jungen Spielern oder war das Problem auch bei mir, weil du hast so ein gewisses Ego und denkst so, oh, er lässt mich nicht spielen, ich habe jetzt keine Lust und so. Aber am Ende des Tages scheiterst du nur an dir selber, weil ihnen ist es egal, wenn du nicht spielst, dann sitzt halt auf der Bank, dann spielen halt andere. Mhm. Und das ist auch eine Erfahrung, die du erstmal sammeln musst, weil als junger Spieler denkst du oft anders. Und es gibt nicht immer erfahrene Spieler, die kommen und sagen, ey Junge, oder dich pushen, weil am Ende des Tages will er auch spielen. Mhm. Aber ich muss sagen, trotzdem habe ich viel gespielt gehabt und der Trainer kam rein und der wollte einfach jemand anders spielen lassen. Und da, ich hatte dann auch ein Gespräch gesucht mit ihm, aber er hat mir dann auch knallhart gesagt, dass er nicht auf mich zählt.
Aber die Erfahrung kann ja keiner nehmen und die Erfahrung möchten ja ganz, ganz viele Fußballer machen.
Genau.
Und das ist dann
deswegen wirklich das Erfahrungen, die du sammelst und da wächst du ja auch.
Das heißt, du bist mit Sunderland auf und dann wieder abgestiegen? Oder?
Nee, ich bin mit Sunderland nur aufgestiegen.
Aufgestiegen.
Von der dritten in die zweite. Dann habe ich 10 Spiele im Championship gemacht und dann bin ich gegangen, weil es nicht mehr gepasst hat.
Ja. Auch eine irre Liga, diese zweite Liga in England mit 24 Mannschaften.
Ne? Absolut. Auch die dritte schon eine harte Liga, muss ich sagen. auch dort ist schon wie in Deutschland, wo man sagt, dritte Liga ist auch eine sehr eklige Liga, aber in England auch. Und Championship ist dann einfach viele Spiele, viele englische Wochen, da geht's richtig ab.
Hm.
Ja.
Und Sunderland natürlich auch ein Verein mit Höhen und Tiefen, der dann natürlich mit diesem Erfolg zurück in die zweite Liga aufzusteigen, natürlich dann mal wieder einen Push bekommen hat. Ne?
Absolut, die waren ja davor 5 Jahre, glaube ich, waren es, was sie in der dritten Liga waren. Und man kann es ja jetzt auch sehen, nach dem Aufstieg ging es eigentlich ganze Zeit bergauf.
Ja.
So, jetzt spielen die einfach Europa League.
Ja.
So schnell kann es im Fußball gehen.
Hast du die Doku dir dann nochmal angeguckt?
Ja, tatsächlich habe ich sie mir angeguckt. Danach haben sie es ja auch weitergedreht gehabt, nach dem Aufstieg von der dritten in die zweite. Und zwei, drei Spieler sind sogar noch in dem Kader jetzt dabei. Deswegen ist schon krass, muss ich sagen. Das freut mich aber auch für den Verein, weil der Verein echt, ich muss sagen, ist echt ein toller Verein, tolle Fans. Und ein Verein, der auch oben gehört und nicht unten.
Hm. Du hast schon gerade gesagt, du hast schon gedacht, dass die Spielweise in England schon zu dir passen würde. Kannst du das, nachdem du jetzt da gespielt hast, tatsächlich so bestätigen?
Ich würde schon sagen, dass es ein Fußball, dass die dort ein Fußball spielen, das auch zu mir passt, absolut. Aber ich muss auch sagen, dass es für einen jungen Spieler, der aus Deutschland kommt, bist du dort, die haben dich oft auch nicht auf dem Schirm. Auch die Trainer, die zum Beispiel, als es zum Trainerwechsel kommt, der kennt dich gefühlt gar nicht. So, du musst dich halt komplett neu beweisen alles, weil er hat vielleicht ganz andere Spieler auf dem Schirm, den er dann bevorzugt. Und in England ist es halt auch hart, weil du spielst wirklich jedes Mal englische Wochen. Dann heißt es auch, du trainierst unter der Woche kaum richtig, weil du die Zeit und die Intensität gar nicht gehen kannst, weil die fit sein fürs Spiel. Und dann ist es auch oft hart, du musst einfach nur hoffen, dass sich jemand verletzt, dass du überhaupt wieder reinkommst.
Das war im Übrigen auch eine der häufigsten Fanfragen, wie du deinen Spielstil beschreiben würdest, auf was wir uns da einstellen können.
Wie ich meinen Spielstil beschreiben würde, ich würde sagen, dass ich schon einer bin, der gerne so ein bisschen ins 1-gegen-1 geht, Freigeist ist, der gerne Bälle nimmt, Flanken reinbringt, ja, so ein bisschen Straßenkicker-Typ. Ja, so würde ich mich mit meinem Spielstil beschreiben.
Da passt da tatsächlich die nächste Fanfrage total gut dazu. Als Kreativspieler, wie wichtig sind dir denn taktische Anweisungen oder ist Intuition eigentlich für dich die eigentliche Lösung des Fußballspiels?
Ja, taktische Anweisungen sind auf jeden Fall wichtig, weil die helfen dir schon in gewissen Spielsituationen. Aber ich würde schon sagen, dass ich schon auch ein Spielertyp bin, der auch aus dem Instinkt raus Fußball spielt und der einfach dann auf dem Feld, wie so die Aktion dann auch ist, die Aktion bringt und nicht jetzt, okay, Trainer hat gesagt, ich muss jetzt nach rechts gehen, dann gehe ich nach rechts, oder so ein bisschen so, was so ich im Spiel so das Gefühl habe, was ich jetzt machen kann.
Du hast selber gerade das Wort Straßenkicker in den Mund genommen. Ist das für dich ein wertschätzender Begriff oder ist das eher ein bisschen abwertend?
Nee, ist gar nicht abwertend, weil ich würde sagen, dass jetzt im heutigen Fußball, auch in Deutschland merkst du es ja, bisschen so die Straßenkicker abkommen oder so wieder da mehr verlangt wird, dass man wieder mehr Straßenfußballer ein bisschen hat, weil so ein bisschen die Spieler, die gerne ins 1-gegen-1 gehen und so ein bisschen abgehen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es abwertend ist. Es ist einfach, für mich persönlich ist es was Schönes. Das heißt ja auch ein bisschen, dass du ein guter Fußballer bist oder gewisse Sachen kannst, die vielleicht andere nicht können, deswegen.
Die man eben nur auf der Straße, nicht in der Nachwuchsakademie lernt.
Ach, so würde ich es gar nicht sagen, aber klar, das ist halt so dieser Begriff, der jetzt so geblieben ist, ist ein Straßenfußballer, weil du da rausgehst und einfach nur zockst, ohne dir Gedanken zu machen, irgendwelche Tricks machst, bis die klappen und so. Deswegen glaube ich.
Ja, du sagst ja, du bist Freigeist, hast du, glaube ich, in einem Interview auch mal gesagt. Inwiefern ist denn so im modernen Fußball das überhaupt möglich? Hat man da überhaupt noch Freiheiten, das so zu machen, wie man das für richtig hält?
Ja klar, spielst du in einem System, du kriegst gewisse Anweisungen, aber ich glaube trotzdem, dass jeder Trainer auch ein bisschen so seine Spieler hat, wo er weiß, okay, den Spielern gebe ich gewisse Sachen mit, aber gewisse Sachen sollen die auch selber einfach aus dem Instinkt rausmachen. Ich glaube, das hast du in jedem Verein und in jedem Club. So, und das, so bin ich auch. Und deswegen, du kriegst die Anweisungen, die du mitnimmst, die dir auch helfen im Spiel. Und dann hast du aber auch gewisse Situationen, wo du zum Beispiel, keine Ahnung, an der Außenlinie stehst und mal einen wegmachst, so wie du gerade in der Situation dir das denkst.
Du kannst auf mehreren offensiven Positionen spielen. Ist die Flexibilität eher, sagen wir mal, eine Stärke oder eine Herausforderung, weil irgendwie jeder Trainer was anderes von dir erwartet?
Ja, ich würde sagen, so für den Trainer ist es natürlich gut, weil er dich flexibel einsetzen kann. Für dich als Spieler, klar, wenn du über eine längere Zeit an einer Position spielst und dann vielleicht am nächsten Mal woanders spielen musst, ist es eine gewisse Umstellung. Aber trotzdem würde ich sagen, ist für mich einfach wichtig, auf dem Platz zu stehen, und dann auf welcher Position, muss ich sagen, ist es egal.
Aber wo fühlst du dich denn nun am wohlsten?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich mich außen links schon wohlfühle, aber jetzt auch auf der 10 oder rechts habe ich auch früher viel gespielt. Ist wirklich, aber wenn ich mir jetzt eine Position aussuchen müsste, dann wäre es vielleicht links vorne, ja.
Weil du ein Linksfuß bist?
Nee,
oder?
Rechtsfuß. Oder? Ich ziehe gerne nach innen.
Ah, ja, okay.
Wobei ich auch oft nach außen gehe, aber ich kann auch gut nach innen ziehen und dann Flanken bringen, schießen.
Wie viel besser ist dein rechter Fuß als der linke?
Ja, doch, mein linker ist schon besser. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein linker schlecht ist. Also ich glaube, ich habe schon einen ordentlichen linken Fuß, aber mein rechter ist schon besser.
Ja, das heißt, wenn der Ball mal gut kommt, würdest du auch mit links, ja, dann aufhalten?
Absolut, absolut.
Nicht irgendwie versuchen, nein. annehmen und dann auf rechts rüberlegen? Das sieht man ja dann auch häufiger mal.
Nee, absolut. Es ist jetzt nicht so, dass mein linker nur für die Straßenbahn ist.
Also das ist sehr gut. Da ja ganz Fußball-Deutschland diesen Podcast hört und abonniert hat, müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu viel von deinen Stärken verraten. Aber was wir vielleicht verraten können, weil das war auch eine sehr häufig gestellte Fanfrage, die Rückennummer 43. Gibt es eine Geschichte oder ist es einfach, war frei? Warum?
Nee, die Rückennummer 43 ist entstanden durch meine kleine Maus. Sie hat am 4.3. Geburtstag. Ach, und deswegen Nummer 43, weil viele sich gefragt haben, warum so eine hohe Nummer, ja, und alles. Tatsächlich habe ich früher eher so mit 7, 11 gespielt. Aber ja, seitdem wir die Kleine haben, habe ich mir gedacht, das passt auch zu mir. Das hat so eine Bedeutung, die mir auch Kraft gibt, und ja.
Ja, die hohen Nummer haben ja normalerweise nur die Youngster, ne? Die
können ja genau.
Wir haben sehr viele hohe Nummern in dieser Saison. Ja. Also so ab Mitte 30 bis Ende 40 sind da ein paar dabei. Und man kann ja froh sein, dass es nicht am 19.12. Geburtstag hat. Ne? Ja. Vierstellige Nummern wird ein bisschen schwieriger.
Deswegen. Ja, deswegen ist es auch gut, weil mit der zweiten jetzt wird es nicht klappen vom Datum her. Deswegen passt es.
Ja.
Gibt es auch keinen Streit.
Ja, dann kommt sie irgendwie auf den Schuh genäht, ja, oder irgendwas, das zweite Datum. Ja, kommen wir nochmal zu den weiteren Stationen, denn nach Sutherland bist du, glaube ich, nach Split dann gewechselt.
Genau.
Wie kam das zustande? Ja, nur wirklich ganz anderer Fußball, der da gespielt wird.
Ja, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, wenn ich so jetzt im Nachhinein so manche Stationen betrachte, hätte ich jetzt auch nie gedacht, dass ich da lande. Ist halt Fakt, so Fußball ist manchmal verrückt.
Schreibt, ich dachte, die nächste Station, aber da kommen wir dann danach dazu.
Es schreibt seine eigenen Geschichten. Und ja, ich kam, glaube ich, aus einer Situation, die vielleicht nicht so gut war und ich vielleicht auch mit dem Kopf nicht so klar genug war und ich mich vielleicht zu gewissen Sachen dann auch einfach mitreiten lassen habe. Und mein damaliger Berater hat mich dann einfach dorthin geschickt und ich habe es auch gemacht, weil ich dachte, okay, gut, ich mach's, wird schon klappen. Und ja, Hajduk Split war, ich muss sagen, ein Riesenverein. Auch große Fanbase, ist ganz verrückte Stadt, also wirklich Fußball verrückt. Wie Hansa Rostock es ist, sind die es auch wirklich, also ein ganz, als jetzt ein Urlaubsort. Und man kann sich denken, da ist so weit und breit nichts daneben. Und die Leute sind einfach verrückt, da kannst du nirgends hingehen, dass sie dich nicht erkennen. Aber das ist auch, wenn du dort nicht gut spielst oder wenn es mal nicht so gut läuft, da sind die auch knallhart, die schicken dich auch nach Hause oder sonst was. Also wirklich, da ist gar kein Spaß. Deswegen, also als Fußballer, wenn es dort läuft, ist es richtig geil. Aber ja, es ist sehr turbulent gewesen, auch im Verein sehr viel Unruhe. Ist halt nochmal ganz anders, ist so ein bisschen auch diese Balkan-Mentalität gewesen. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich hier so gerade auf dem richtigen Weg bin, wo ich eigentlich hin will. Und das war auch das erste Mal, wo ich sagen musste, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, auch mit mir selber, auch persönlich, wo ich gesagt habe, boah, ich bin so gerade ein bisschen so ein kleinen Tief, wo ich mich nicht wohlfühle. Auch so fußballerisch habe ich nicht performen können. Auch so mental nicht auf dem Stand gewesen. Und das war so ein Grund, wo ich gesagt habe, boah, es funktioniert nicht. Mhm. Damals habe ich dann auch meinen Vertrag aufgelösen lassen, weil ich gesagt habe, na, es geht nicht weiter.
Und so ein leichter Unterton war ja rauszuhören. Mein damaliger Berater hat mich dahin geschickt. Da hast du dann auch dann da nochmal Konsequenzen danach
gezogen? Ja, absolut. Dass das, ich habe aufgeräumt da und habe auch da gesagt, ich will einen Cut. Es war für mich so, okay, jetzt muss ein großer Cut passieren, einfach aus der ganzen Vergangenheit, die ich hatte, auch mit Berater oder Station, so, das ist ja auch, wo ich sage, wo ich dann gesehen habe, okay, ich werde erfahrener und ich habe jetzt auch aus gewissen Fehlern gelernt und ich gesehen habe, okay, das geht gerade einfach nicht in die richtige Richtung. So, wenn ich so weitergehe, dann werde ich vielleicht nicht dahin kommen mehr, wo ich hin will. Und bevor es zu spät ist, mache ich lieber jetzt den Cut. Und das war schon dann ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt eine neue Agentur, eine, die mit mir richtig arbeitet, aber auch, dass ich jetzt an gewissen Sachen anders arbeiten muss.
Ja, und die schicken dich dann gleich mal nach Dubai.
Tatsächlich muss ich sagen, weil viele Leute, das ist das Ding, denken sich, oh, okay, dann Dubai, das... Das Problem war, zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Vertrag aufgelöst habe in Hajduk, war die Transferperiode in Deutschland und in Europa geschlossen. Heißt, für mich war es, entweder ich bleibe vereinslos über das ganze Sommer hinaus. Und ich muss auch sagen, das ist ja auch eine finanzielle Sache, wo du sagst, boah, als junger Kerl, so, du hast ja auch Verantwortung und alles. Und auch so unfit bleiben über den ganzen Sommer ist jetzt nicht so die Station. Und dann kam ein Angebot rein, wo ich gesagt habe, okay, so lieber nehme ich das an und bleib spielt dort bis Sommer und krieg auch finanzielle Mittel, als dass ich jetzt einfach gar keinen Verein habe bis Sommer und guck mich im Sommer wieder um. Klar hat sich dann aber auch rausgestellt, dass im Sommer dann schwieriger war, was Gutes zu finden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich was Schlechtes gefunden habe, aber es war deutlich schwieriger, weil halt Leute gesagt haben, ja, was geht der in dem seinem Alter nach Dubai und dort spielen? Ja, der hat keine Lust mehr, dem geht's nur noch ums Geld und er hat ausgesorgt. Solche Sachen und damit muss ich auch erstmal umgehen. Weil viele Leute wissen ja, kennen deinen Background nicht, aber du willst ja auch nicht einfach mal so wie so ein offenes Buch erzählen, weil am Ende des Tages, ich brauche kein Mitleid. So, ich weiß, warum ich es gemacht habe und ich brauche keinen, der mir so meinen Rücken streichelt oder sagt, ah Junge, ah, ich verstehe schon. Ich mache das, was ich gedacht habe, ist richtig für mich und meine Familie und der denkt, dass es richtig ist, denkt es und wer nicht, dann nicht.
Und Dubai war aber nochmal eine ganz andere Welt, oder?
Ja, Dubai ist halt... Und das ist das Ding, weil viele sind ja, oh nein, Dubai, wie kannst du das machen? Und da muss ich sagen, als ich dann plötzlich in Dubai gespielt habe, gab es schon viele Interessen und plötzlich haben sich viele gemeldet und geschrieben, oh, wie ist es, wo, ich interessiere mich auch. Da habe ich mir gedacht, aha, so ist es also. Sobald da mal einer da ist, habt ihr doch Interesse, dorthin zu kommen. Und das ist so ein bisschen so dieses Bild auch in, ich würde schon auch sagen, in Deutschland, wo es so ein bisschen diese Vorurteile sind. Aber am Ende des Tages ist auch kein Selbstläufer, auch Dubai, weil ich habe dort gespielt und eins kann man mir glauben, es ist nicht, dass da jeder hingehen kann und spielen kann. Also es ist auf jeden Fall auch eine große Aufgabe. Erstens, das Wetter ist bei 50 Grad mal da spielen, ist nicht ohne. Und in Dubai ist es auch so, dass wenn du mal nicht performst, ist nicht so, dass sie sagen, oh, gar kein Problem, du kriegst dein Geld, alles gut. So denen geht's ja nicht ums Geld. So, wenn du nicht spielst, da sind deine Koffer, viel Spaß, such dir was Neues. So, und da ist nochmal viel konsequenter. So, deswegen, also da ist auch eine Erfahrung gewesen. Und fürs Leben her war es natürlich schön, kann ich nichts sagen. Auch für meine Familie war es echt schön. Aber Dubai war schon so, dass ich auch deutlich auch meinem Berater und der Agentur gesagt habe, du, im Sommer will ich wirklich nochmal angreifen. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich hier ausruhen will. Ich bin jetzt, damals war ich noch 24. Ich habe gesagt, ich will jetzt mit 24 wirklich noch einmal angreifen und gucken, wo ich hin kann.
Du hast gerade schon gesagt, so das Finanzielle war okay. Ist es vergleichbar mit dem, was in Saudi-Arabien abgeht oder ist das schon noch eine Nummer kleiner? Und würdest du sagen, für die kurze Zeit, die du da warst, war es für dich finanziell völlig in Ordnung, das zu machen?
Ja, absolut. Das kann's nix. Also es war schon sehr gut, das zu machen. Also du kannst nicht Nein sagen zu so Summen. Ich glaube jetzt nicht, dass es die Summen waren, die du in Saudi kriegst, weil Saudi nochmal eine andere, schon nochmal auf einem anderen Level ist. Aber die Summe war auf jeden Fall so, dass ich sagen kann, war gut, war auf jeden Fall gut.
Und atmosphärisch, was ist da los bei so einem Heimspiel?
Ich kann es mir gar nicht vorstellen, das ist ja jetzt nicht die klassische Fußballnation.
Tatsächlich muss ich sagen, atmosphärisch ist manchmal gar nichts. So ist wirklich, wie wenn du ein Trainingsspiel hast und da sitzen ein paar Leute mit so weißem Gewand. Aber es ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat trotzdem etwas, so ein gewisses Etwas hat es trotzdem, so gutes Wetter, du spielst dort Fußball. Aber es war halt, ich bin zur Sommerzeit gekommen, es war brutal warm, wirklich brutal warm. Ich habe mir manchmal gedacht, boah, wie soll ich jetzt heute da trainieren, weil es ist mir schon zu warm vom Auto zur Kabine. Und jetzt muss ich gleich da losrennen. Das war echt krass. Und wir haben zu der Zeit noch, das war so wie Champions League, AFC Champions League 2, das war Europa League. Und haben wir da gespielt. Da war deutlich dann auch Zuschauer. Jetzt deutlich, das Stadion sieht voll aus, aber es sind dann 3000 Zuschauer, aber fürs Stadion ist halt voll. Aber es gibt auch große Stadien wie zum Beispiel Al Jazeera, Al Nassr, Al Ain. Das sind schon auch größere Vereine. Da ist das Stadion auch groß. Da passen dann auch so 10.000, 15.000, würde ich sagen, rein.
Alles Vereine, die du vor 2 Jahren auch schon kanntest, ne?
Ja, ja, genau. Und da ist die Atmosphäre zum Beispiel, wir haben ein Pokalspiel gespielt, war richtig gute Atmosphäre. Das war echt krass. Aber ansonsten, so normale Ligaspiele ist nichts los.
Ja, aber da wird es ja auch keine Choreo oder sowas geben.
Das
doch?
Meine ich. Also beim Pokalspiel war überragende Choreo.
Wirklich?
Also da staunst du schon wirklich, was da abgeht. Weil das können die schon. Also das haben die schon drauf. So, aber bei normalen Ligaspielen gibt es auch jetzt nicht Choreo, dass da aussieht wie im Finale. Mhm. Aber da gibt es auch schon eine gewisse Choreo, aber ist halt 200 Zuschauer. Ja. Höchstens, wenn es hochkommt. Mhm. Ganzen Familien und so.
Und so die Mischung in der Mannschaft, viele Europäer mit dabei oder warst du schon so ein Exot?
Weniger. Also es sind schon eher so viele Afrikaner, Brasilianer, sowas eher so in der Richtung. Europäer würde ich sagen, waren noch weniger in der Mannschaft. Vielleicht hochgerechnet 2, 3 Stück.
Ja.
Ja.
Also das heißt, was das angeht, warst du da so ein bisschen auf dich allein gestellt? Ja. Oder ging das so vom Thema in der Mannschaft?
Die Jungs waren trotzdem nett, muss man sagen. Es waren jetzt keine Jungs, die dich nicht gut aufnehmen. Sie waren offen alles. Auch die Araber sind schon sehr offene Leute. Also das muss ich schon sagen. Auch so, nehmen dich mal mit oder laden dich ein. Das auf jeden Fall. Aber klar, es war nun mal was ganz anderes. Du bist plötzlich in Dubai, spielst dort Fußball. Und die Jungs sind noch mal ganz anders. Deswegen. Aber es hat auch da Spaß gemacht. Es war eine andere Erfahrung, auch das mal zu sehen. Du bist plötzlich in einem ganz anderen.
Ganz andere Welt, ja.
Ja, es ist ganz andere Welt. Auch so wie.
Wobei Dubai natürlich sehr weltoffen ist, ne? Das ja, muss man schon mal dazu sagen. Wenn du dann siehst, was in Saudi-Arabien genau daneben abgeht, dann sind das schon zwei Welten.
Ne? Ja, aber Sharjah, wo ich gespielt habe, ist noch mal strenger als Dubai.
Ah, okay.
Also da ist schon Richtung, es geht schon Richtung ein bisschen Saudi. So, da ist so auch vom die Frau so ein bisschen geschlossener sein, nicht so offen. Also das ist schon dann auch strenger. Da gibt's auch keinen Alkohol und so. Also das ist strenger. Aber Dubai war halt 20 Minuten.
Ja, aber da kannst du dich nochmal mit Thomas Fink, unserem Chef-Scout, austauschen, der ja als Co-Trainer von Thomas Doll in Saudi-Arabien okay. war.
Yeah.
Und der hat auch ein paar Geschichten zu erzählen. Ich glaube, dagegen ist das, was in Dubai da abgelaufen ist, nochmal ein Zacken schärfer gewesen. Aber auch er hat gesagt, das sind natürlich Erfahrungen, die man einfach auch mal gesammelt haben muss.
Absolut.
Wenn es dann darum geht, wir brauchen irgendwelches technisches Equipment und das kostet geliehen so und so viel und gekauft kostet es so und so viel. Und die gucken dich an und sagen, ja, kaufen.
Ja, 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 genau. Das ist halt das Problem, weil das ist ein ganz anderes Klischee dort, ne? Das kennst du gar nicht. In Europa, vor allem in Deutschland, ist ja schon wirklich so, Junge, mach mal ein bisschen langsamer oder nicht so protzen und solche Sachen. Und dort ist halt so wirklich, bumm, so da knallt's immer, ne? Das ist halt krass.
Also wir haben jetzt hier schon über deine vielen exotischen Stationen, würde ich es mal sagen, gesprochen. Welche Station hat dich denn jetzt so rückblickend am meisten geprägt, gar nicht fußballerisch, sondern auch so in deinem menschlichen Weiterkommen und deiner menschlichen Entwicklung oder persönlichen?
Also ich muss sagen, da, wo ich mich am meisten verändert habe, war es tatsächlich Kroatien.
Ja?
Das war vielleicht die Station, die mich komplett mental am meisten gefordert hat und die vielleicht von den schönen Momenten am wenigsten war, aber die mich am meisten, also ich würde sagen, dass die mich am meisten eingeschult hat sogar. Also man kann jetzt sagen, wie, du hast für Bayern gespielt und so, aber Bayern war einfach so, ich war dort, ich habe gespielt, ich war ein junger, talentierter Spieler, der gesagt, spiele ich bei Bayern und es macht Spaß und ich habe absolut schöne Momente gehabt, Drittligameister, alles Mögliche. Aber dieses gewisse Klick, das gemacht hat und ich gesagt habe, boah, jetzt merke ich, dass ich nicht mehr der junge Leon bin, der ich mal früher war, das war bei Hajduk Split.
Hat dich Hajduk so ein bisschen reflektierter gemacht?
Absolut,
auch?
Absolut. Also Hajduk Split hat mich, erstmal habe ich gesehen, okay, boah, ich bin jetzt, das war auch das erste Mal, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin nicht mehr dieses Talent, oder was heißt nicht das Talent? Das Talent steckt ja immer noch in mir. Das wird mir auch keiner nehmen. So, ich kann mit der Murmel immer noch das Gleiche, wie ich bei Bayern konnte, vielleicht nochmal einen Tick besser sogar. Aber ich war, früher hatte ich ja schon das Gewisse, okay, die Leute kennen mich und ich bin dieser junge, talentierte Spieler und ich krieg alles so ein bisschen so zu Füße geschmissen. Und bei Hajduk habe ich gesehen, okay, ich bin gerade auf dem Weg, wo ich sage, boah, das geht alles verloren und ich bin nicht auf diesem richtigen Weg.
Das hast du im Interview auch gesagt. Manchmal muss man einfach ein paar Umwege gehen und trotzdem stark bleiben. Das passt ganz gut, ne?
Ja, absolut. Und das ist es. Und ich sage auch immer wieder, es gibt auch viele Spieler, die vielleicht zum gewissen Zeitpunkt von mir schon gescheitert wären. Weil du musst ja trotzdem mental stark bleiben. Es war ja jetzt, es ist nochmal anders, wenn du ein paar Stationen in Deutschland machst. Du fühlst dich immer irgendwie zu Hause. Aber ich habe es ja schon in Ländern gemacht, wo ich ja komplett alleine war. Es war jetzt nicht so, dass ich meine Eltern neben mir hatte. England war ich komplett alleine. Und ich war ja auch jung. Ich war, was war ich, 19, 20. Das ist ein junges Alter. Ich war komplett auf mich allein gestellt. Klar habe ich mit meinen Eltern telefoniert oder die kamen mich mal besuchen. Aber es ist ein erstes Land im Ausland, wo ich alleine war. Dann Kroatien, komplett anderes Pflaster. So, und das muss ich sagen, war schon, wo ich sage, ich wäre ich vielleicht mental nicht so stark gewesen, wäre ich vielleicht auch, hätte ich vielleicht auch schon aufgehört. So hart, wenn man so hart sagen kann.
Was gibt dir Stärke? Wirklich die Familie? Oder bist du religiös? Oder hast du irgendwelche anderen Methoden, Techniken? Jetzt natürlich deine Frau und deine kleine Familie. Aber was?
Ich würde schon sagen, dass meine Frau und meine Tochter mir auf jeden Fall nochmal einen richtigen Push gegeben haben. Einfach dieses, weil ich jetzt so das gewisse, ich habe diese gewisse Verantwortung, die ich bis, ich habe so eine Schuld für sie auch, muss ich sagen. So, ich fühle für meine Frau und für meine Tochter. Und ich sage so, wenn ich jetzt scheitern würde, lass ich sie scheitern, wegen meiner Schuld. So, und ich will einfach für sie auch ihnen ein bestmögliches Leben ermöglichen, alles. Und das ist schon, wo ich sage, boah, das hat mir nochmal einen ganz andere Verantwortung gegeben. Und klar, so, ich bin auch gläubig, ich bete auch viel und ja.
Du bist Christ.
Ja.
Ja. Ja, Kosovo weiß man aber nicht, da gibt es ja auch Muslime.
Ja, es gibt viele Muslime, aber es gibt auch viele Christen mittlerweile.
Ja, okay. Und gehst du regelmäßig in die Kirche oder machst du das mit dir selber aus?
Das ist so eine Sache. Ich glaube, viele sagen, ja, nur wenn man in die Kirche geht, ist mal, ich schaffe es jetzt vielleicht nicht so oft in die Kirche zu gehen, aber ich auf jeden Fall bete ich immer, also schon oft am Tag auch, ja. Auch vor den Spielen, vor den Trainingseinheiten, vorm Schlafen gehen, also ja.
Und dann hast du auch gebetet, dass das Abenteuer Dubai zu Ende ist und du in Deutschland dann wieder Fuß fassen kannst?
Ja, du bist in jeder Situation. Jetzt manchmal, wenn es schwierigere Situation ist, dass er wieder dir da raushilft. Wenn es gut ist, dass er dich einfach weiter unterstützt und weiter pusht, deswegen. Mhm. So, du bist ja, du kannst nicht nur beten, wenn es gut läuft oder nur, wenn es schlecht läuft. So, das hast du immer mit dir.
Mhm. Ja, dann gab es den Wechsel nach Ulm.
Ja.
Und du hast ja selber gesagt, du wolltest wieder in Deutschland Fuß fassen. Und dann spielt ihr so eine Saison mit einer Truppe, wo man, wenn man sich die genau anguckt, sagt, also ein gesicherter Mittelfeldplatz muss da eigentlich drin sein.
Ja, aber das spiegelt auch wieder manchmal den Fußball, dass oft nur das Erscheinungsbild gar nicht, also dass es nicht reicht, um manchmal seine Ziele zu erreichen. Sorry. Ich bin nach Ulm gekommen und ich wusste schon, dass es nicht einfach wird. Weil 18, 19 neue Spieler ist schon nochmal ein Brett, muss ich sagen.
Die sind damals aus der zweiten Liga abgestiegen, muss man dazu sagen.
Haben viele Spieler verloren gehabt, die Stammspieler waren. Und haben viele neue Spieler dazu geholt. Und diese Truppe muss ich dann auch erstmal finden. Und Ulm ist ja jetzt auch kein Riesenverein mit riesen finanziellen Mitteln, ne? Also es ist ein guter Verein, auch mit Tradition und alles. Aber die mussten sich auch erstmal finden. Und dann haben wir die ersten Spiele gemacht, ist uns direkt ein erster Stammspieler abgebrochen mit einem Kreuzbandriss. Danach, glaube ich, eine Woche, zwei, der nächste. Und das war halt schon ein Brett für so eine Mannschaft, ne? Ich sag nicht die größte Top-Mannschaft, kann 3, 4 Kreuzbandrisse. Und es waren ja alle Spieler, wo auch, sagen können, die gespielt hätten.
Hm.
Und das war schon nochmal ein, muss ich sagen, ein Brett für uns. Und dann war halt auch viel Unruhe, so ein Trainerwechsel. Ich glaube, ich hatte in einer Saison bei Ulm, da habe ich mir auch schon wieder gedacht, das kann nicht sein, ich komme nach Ulm, schon wieder 3 neue Trainer. Und das zeigt auch nochmal, dass da schon Unruhe drin war. So 3 neue Trainer in einer Saison, das spiegelt schon manchmal auch das Bild, dass da nicht alles richtig gelaufen ist. Und es war halt dann auch schwierig. Ich muss sagen, dass wir wirklich alles versucht haben, drin zu bleiben. Aber am Ende des Tages haben wir es leider nicht geschafft.
Ihr seid mit Pavel Dotschev dann am Ende abgestiegen. Genau. Ein sehr erfahrener Fuchs, was die dritte Liga angeht.
Absolut.
Und der natürlich auch seine Spuren in Rostock schon hinterlassen hat.
Absolut.
Aber auch er konnte mit euch das Ruder nicht rumreißen.
Er konnte es nicht. Er ist rein, also er kam. Und ich muss sagen, ich habe menschlich selten einen offenen und einen lieberen Kerl als ihn kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. Also nicht, weil er mich jetzt unterstützt hat oder weil er gut über mich geredet hat, sondern wirklich, er war menschlich top. Es gibt immer jetzt die Spieler, die vielleicht nicht unter ihnen gespielt haben, die was anderes sagen würden, aber ist Fußball leider so. Aber ich muss immer lachen, weil Pavel Dovcic gesagt hat, ja, ich weiß, wo ich hingekommen bin und wir werden das schon packen. Und ich habe mir manchmal gedacht, boah, ich weiß nicht wirklich, ob du genau weißt, wo du hingekommen bist, weil es wirklich ein schwieriges Pflaster war. Also, und ich sehe Pavel eher als netten Kerl, der nicht gerne so mal durchgreift und so Spieler auch mal absägt, und weil wir hatten auch schon ein paar, die vielleicht ein bisschen mehr gepusht werden mussten, weil die nicht an ihren Grenzen gegangen sind. Und ja, für Pavel hat es mir sehr leid getan, muss ich sagen, auch für den ganzen Verein, weil die Fans haben uns absolut unterstützt, man kann denen wirklich nichts sagen, die waren immer da, egal ob wir verloren haben. Und das, weil wir echt manchmal richtig schlecht gespielt haben, muss man auch dazu sagen. Und die waren jetzt nicht so, vielleicht hätten wir woanders schon längst mal aufs Gosch gekriegt. Aber ja, leider haben wir es am Ende nicht gepackt.
Hm. Aber Pavel ist in der Tat Menschenfänger, habe ich immer gesagt.
Pavel?
Als der zu uns kam, war es auch eine schwierige Situation für Hansa. Aber der war da und alle haben den geliebt.
Ja,
Spieler,
so eine gewisse
Sponsoren, lockere, Mitarbeiter.
Ja. Lockere Art, so, so gelassener Typ. So. Es macht echt Spaß mit ihm.
Ja, so ein Schwiegermutter.
Ja, ja, so, ne? Er ist einfach so. Mit jedem, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit irgendjemandem nicht klarkommt. Das ist echt.
Ja, gab's auch, aber weniger. Das ist wohl so.
Ist krass.
Wann hast du so gemerkt, oh Mist, ich habe ins Klo gegriffen. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe für den weiteren Schritt in meiner Karriere.
Bei Ulm jetzt? Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir nicht einmal gedacht, dass ich auch ins Klo gegriffen habe. Einfach aus dem Prinzip, weil ich gesagt habe, das war das erste Jahr, wo ich wieder Spaß gefunden habe. Das war wirklich. So, man kann jetzt sagen, was, wir sind abgestiegen und alles, aber es war das erste Mal, wo ich wieder Freude hatte, Fußball zu spielen, ich so wieder reingekommen bin, und ich hatte davor 2 Jahre lang gar keine Vorbereitung, heißt, ich hatte auch gar nicht so die Trainingsvorbereitungen, Trainingslager und alles, ich kam immer ein bisschen aus dem Kalten dazu, deswegen war für mich erstmal wichtig, über die Saison durchzukommen und mich nicht schwer zu verletzen. Und nachdem ich auch die Kreuzbandrisse gesehen habe, hatte ich immer auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, Angst, weil ich gesagt habe, boah, schon hier ein bisschen wie so eine Pechsträhne. Deswegen muss ich ehrlich sagen, so, es ist immer schwer, weil du kannst dich auch nicht rausloben, weil am Ende des Tages sind alle zusammen abgestiegen. Aber für mich, dass ich wieder zurückgefunden habe und dass ich wieder meinen Spaß am Fußball zurückgefunden habe, muss ich sagen, war es erfolgreich in dem Sinne.
Deine persönlichen Werte.
Genau, jetzt auch, nur, ne? Meine persönlichen Werte. Jetzt gar nicht, dass nachher sich einer denkt, was ein Penner auf gut Deutsch, der wir steigen ab und der lobt. Aber für mich persönlich so, ich habe wieder zu mir gefunden, das war, deswegen war es für mich ein richtiger Schritt.
Ja, umso bitterer, wenn es in der Mannschaft gut funktioniert hat, weil du hast ja dann auch Mannschaften schon gesehen, die abgestiegen sind, wo du sagst, das war ja auch klar, so wie die miteinander umgegangen sind und was da los war in der Truppe, das war ja eine logische Konsequenz. Umso bitterer dann, wenn du sagst, die Mannschaft hat gut funktioniert, viel Pech dabei gewesen, vielleicht ein paar unglückliche Entscheidungen dabei gewesen, und dann geht es ab. Und diese Spirale, die da Ulm so nach unten gerissen hat, ich meine, es war generell ein sehr großes Wellen- und Berg- und Talfahrt für den Verein, Aufstieg, Abstieg und so weiter und so fort. Ja, aber am Ende bist du so frei geworden, um zu uns zu kommen.
Genau.
Sagen ja nicht wenige, ja, wenn er noch mal wirklich richtig angreifen will, dann braucht er aber auch so einen Verein wie Hansa Rostock, wo es Ziele gibt,
ja,
und wo er noch mal glänzen kann.
Absolut, absolut. Das war ja auch ein Grund, warum ich mich mit den Verantwortlichen zusammengesetzt habe und gesagt habe, das ist etwas, wo ich sage, boah, da sehe ich mich drin, und da denke ich, kann ich wieder aufblühen und kann erstens bestätigen, dass es nicht nur ein Ausrutscher war, sondern dass ich, wie gesagt, die Erfahrung jetzt genommen habe und dass ich aber immer noch der gute Fußballer bin, der ich früher war, vielleicht sogar noch einen Tick besser, und dass ich das jetzt aber in einem Verein machen kann mit großen Zielen und mit einer großen Fanbase am Rücken, dass ich die auch mitziehe und denen auch gewissen Spaß gebe.
Viele sehen in dir den Unterschiedsspieler hier bei Hansa. Ich weiß nicht, ob du die Berichterstattung und was auf unseren Kanälen stattfindet, beobachtest. Aber da ist schon eine große Erwartung an dich. Motivation oder Druck?
Ich muss lachen. Ich hatte das Gespräch auch mit meiner Frau. Ich habe gesagt, ich muss ehrlich sagen, weil man liest ja auch ein paar Sachen. Und ich habe gesagt, ich hätte jetzt nicht mit negativen Kommentaren gerechnet, aber dass ich so positiv ausfallen, muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen überrascht.
Okay.
War klar, so am Ende des Tages bin ich jetzt nicht von einem Zweitligist zu Hansa gekommen, sondern ich bin ja auch gewissermaßen auch abgestiegen, ne? Deswegen sage ich, ich kann mich jetzt nicht da rausnehmen. Und dass sie dann so trotzdem so positiv waren, muss ich sagen, hat mich eher gefreut. Klar hast du einen gewissen Druck, aber Druck hast du im Fußball immer, weil du willst diese Leute auch nicht enttäuschen. Aber ich nehme es auch eher als Vorfreude und ja, und habe einfach Bock, diese Bestätigung oder diese positive Kommentare, die sie mir gegeben haben, auch zu bestätigen auf dem Feld.
Und Daniel Brinkmann hat es ja, glaube ich, ganz gut gesagt in unserer letzten Intim-Sendung. Übrigens nochmal eine Guck-Empfehlung für unseren Hansa-TV-Kanal bei YouTube. Da war er mit Ronny Maul zusammen zu Gast. Der Druck, den du oben hast, ist ja gar kein Druck. Druck hast du unten, wenn du nicht absteigen willst. Oben ist es ja ein positives Gefühl. Das als Druck zu bezeichnen, ist ja schon Luxusklasse. Ne?
Ja, trotzdem hast du dir gewissen Druck, weil es ist nochmal oben mitzuspielen mit einem kleineren Verein nochmal anders, als wenn du oben mitspielst mit Fans, die die Erwartung haben oder vielleicht jetzt, sagen wir mal, okay, du spielst schon seit ein paar Jahren in der dritten Liga und die Erwartung ist zwar hochgehen, aber jetzt auch nicht unfassbar. Aber das sind ja schon, das ist ein Verein, wo unbedingt hoch will. Deswegen ist schon gewisser Druck für die Spieler schon da, aber dieser Druck muss da sein und dir einfach Freude geben, einfach, dass wir es am Ende der Saison zusammen schaffen.
Ja, gibt ja in der Tat positiven Druck und negativen Druck.
Es ist ja Druck, es gibt Druck, wo du komplett verkrampfst und gar nichts mehr geht. Aber das ist ja ein Druck, wo dich einfach nur pushen soll. Deswegen.
Wie ist er denn dein erster Eindruck von der Mannschaft? Die bisherigen Trainingseinheiten und wir haben jetzt 3 Trainingsspiele bisher absolviert beim Stand jetzt. Wie ist er so, dein Eindruck von Mannschaft und Team?
Absolut gut. Also sind alles gute Jungs, talentierte Jungs. Wir haben ja auch ein paar junge Spieler dabei. Alle Spieler, die Potenzial haben. Klar, es ist jetzt dafür Trainingslager da, dass du auch ein paar Sachen feilst oder eine Training oder die Mannschaft bildest und alles Mögliche. Jetzt zum Beispiel ich als neuer Spieler, die Mitspieler müssen mich auch erstmal kennenlernen, meine Automatismen kennenlernen, meine Laufwege, alles Mögliche. Oder ich muss meine Mitspieler kennenlernen, meine Abwehrspieler, wie sie stehen, meine Offensivspieler. Und dafür ist ja jetzt die Zeit da. Jetzt hatten wir ein paar Testspiele schon, manche Sachen sind schon gut gewesen, manche vielleicht auch noch wo besser werden müssen. Aber ich glaube, am Ende des Tages zählt es dann, wenn es losgeht. So, Testspiele kannst du am Ende auch alle gewinnen mit 5-0, 10-0 und wenn du dann loslegst und es nicht läuft, bringen dir die Testspiele auch nichts. Sondern die sind dafür da, dass du erstens die Fitness kriegst und dass du einfach gewisse Automatismen langsam reinkommen, dass du dann sagst, wenn's jetzt geht's los, jetzt haben wir sie drin.
Hol uns mal ganz kurz ab, für alle, die jetzt natürlich nicht vor Ort sind. Wie sieht dann so ein typischer Tag im Trainingslager für euch aus? Wann müsst ihr aufstehen und wie oft gibt's Essen? Und
ja, tatsächlich hat es mich jetzt ein paar Mal getroffen, dass ich ein bisschen früher aufstehen musste, weil wir immer so gespielt haben, wer morgens dann um 7.30 Uhr schon laufen oder dann schwimmen muss. Und ja, ich war jetzt zweimal dabei.
Aber das heißt, ihr habt Trainingseinheiten gemacht, wo die Verlierer sozusagen...
Ja, wir haben einfach Fußballtennis gespielt und dann hatten wir so eine Torschussübung in Gruppen und die Gruppe, die dann verliert, muss dabei sein. Und dann hat Daniel mich auch ein paar Mal ein bisschen gestinzelt, aber nein, war schon witzig. Aber ja, und dann stehst du auf, gehst bis, je nachdem, bis 9.30 Uhr ist Frühstück. Jeder kann dann entscheiden, wann er geht, ob 7, 8, sich überlassen. Dann ist um 10.30 Uhr Training. Manche fahren dann schon um 10 Uhr rüber, manche vielleicht um 9.45 Uhr. Machst du
mit dem Fahrrad?
Genau, mit dem Fahrrad. Manche vielleicht früher, weil sie noch ihre Übungen vor dem Training machen. Und dann geht das Training los. Dann trainierst du Stunde, 90 Minuten, manchmal auch vielleicht 2, je nachdem, wie intensiv die Einheiten sind. Und dann gehst du zurück, duscht und dann hast du Mittagessen. Nach dem Mittagessen kannst du dich ein bisschen ausruhen oder hast eine Behandlung, lässt dich ein bisschen behandeln. Und manche machen vielleicht einen Mittagsschlaf und dann geht es mittags wieder weiter. Ich glaube so meistens 14.30 Uhr, 15 Uhr sowas. Und dann hast du wieder das Trainingseinheit und danach gehen meistens viele ins See vielleicht oder Sauna und Gym vielleicht manche noch, machen noch ein paar Sachen. Und dann gibt es wieder Behandlungen und jetzt, wo WM läuft, Spiele, gucken sich manche die Spiele zusammen an. Oder manche pokern auch unten, manche spielen Billard, ja, solche Sachen.
Ja. Habt ihr auch so Einzelgespräche? Amir, unser Direktor Profifußball, ist ja auch da. Ja. Setzt man sich dann auch irgendwie mal einen Abend hin und bespricht noch 1, 2, 3 Sachen, welche Pläne man vorhat, wo man irgendwie noch feilen möchte?
Ja, ich glaube, wir haben natürlich Videoanalysen über, jetzt zum Beispiel heute hatten wir Standards und solche Sachen. Klar, Videoanalysen sind auch schon noch wichtig, dass einfach auch die Neuen die gewissen Prinzipien kennenlernen, was der Verein will, was die Mannschaft will, was der Trainerstab will. Wir haben auch einen neuen Trainerstab, die gewisse Ideen haben. Und das ist auf jeden Fall, das findet statt. Klar, Amir sucht sich vielleicht manchmal einen Spieler raus, mit dem er ein nettes Gespräch haben will. Oder manchmal sitzt du in der Ecke und da sitzt plötzlich auch jemand, dann quatscht man einfach so zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass so getackelt immer Einzelgespräche kommt es nicht. Es kommt einfach manchmal so aus dem Fluss einfach raus. Und ja, dafür ist auch das Trainingslager da. Man läuft rum, man sieht sich, trinkt einen Kaffee, spricht was, ja.
Wir haben schon gesagt, mit Niklas hast du natürlich schon eine Verbindung. Hast du schon andere Homies hier, andere Jungs, wo du sagst, boah, das wird gut passen? Also
ja, ich verstehe mich mit allen gut. Mit Kenan verstehe ich mich gut, mit Ahmed, mit Philipp. Philipp ist ein sehr witziger Typ, muss ich sagen.
Philipp Kevin.
Ja, also der hält uns immer in Stimmung, der ist Wahnsinn.
Da weiß man auch immer nicht, ob er es ernst meint.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Spaßvogel. Das macht Spaß mit ihm, dann Emil, Kenan habe ich schon genannt, Niki, jetzt unser neuer Marokkaner, Wesh nennen wir ihn. Ich sag Ashraf Hakim immer zu ihm. Deswegen, also ja, das ist auf jeden Fall schon eine coole Truppe. Aber auch mit den anderen versteht man sich, mit Krausi, Pfanne. Man spricht mit allen so ein bisschen. Klar hast du immer vielleicht so zwei, drei Spieler, mit denen du vielleicht mal ein bisschen mehr machst. Das ist, glaube ich, im Fußball auch ein bisschen normal. Aber am Ende des Tages, glaube ich, sind die alle offen und verstehen uns alle gut.
Der Konkurrenzkampf auf deiner Lieblingsposition, wie ist der so? Hast du da schon deine Konkurrenten ausgemacht, wer dir da am ehesten gefährlich werden kann?
Ja, ich glaube, ich habe eins gelernt, dass der größte Konkurrenz ich selber bin. So, ich bin mein Konkurrent und wenn ich meine Sachen gut mache, dann wird keiner für mich ein Konkurrent sein. So, das ist so meine Einstellung geworden. So, weil ich glaube einfach, dass ich überzeugt von meinen Qualitäten bin und ich glaube, dass ich die, wenn ich meine Qualitäten auf dem Feld bringen kann, dass ich, glaube ich, dann jeder Mannschaft gut tue.
Ja, perfekter Satz, Mensch. Also so wollen wir das, so mit viel Überzeugung und auch einem gewissen Selbstbewusstsein. Das ist eine schöne Sache. Wir haben die Saisonziele schon angesprochen. Die ganze Saison steht ja auch unter einem Motto, angreifen, klarer Kurs, klare Mission. Ihr wisst schon, was das bedeutet, ne?
Ja, ist auf jeden Fall, also ich weiß, was es bedeutet, deswegen bin ich hierher gekommen und das ist auf jeden Fall etwas, was jetzt jeder in sich reinkriegen wird und dafür werden wir jetzt jeden Tag arbeiten und ab dem ersten Spieltag wird's Gas geben.
Ich bin immer die Zeitpolizei. Olivia,
habe ich schon verstanden, aber
ich habe ein bisschen Freizeit noch haben.
Trotzdem würde ich nur noch, bevor wir jetzt zum Ende kommen, den kleinen Schlenker machen. Du hast schon gesagt, die Saison beginnt ja bald. Es geht mit einem Auswärtsspiel bei Hoffenheim 2, da ist ordentlich was los. Also dank der Hansa-Fans. Dann geht's gegen Mannheim im ersten Heimspiel. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Aber vorher gibt's natürlich noch zwei absolute Highlights. Erst gegen Watford in England und dann noch gegen Gladbach, das letzte große Testspiel im Ostseestadion. Gerade Watford mit deiner Vergangenheit Sunderland, kann ich mir vorstellen. Hast schon Bock drauf, oder?
Ja, ist auf jeden Fall ein geiles Testspiel. Ich habe gegen Watford schon damals mit Sunderland gespielt. Ich kenne das Stadion. Und es wird auf jeden Fall ein sehr guter Test gegen eine Top-Mannschaft. Die haben auch ein paar gute Zocker da drin. Also es werden jetzt auf jeden Fall die nächsten letzten zwei Spiele werden auf jeden Fall nochmal zwei richtige Tests, auch mit Gladbach als Abschluss zu Hause. So, das wird dann schon nochmal gut. Und dann zählt es aber, wie gesagt, das erste Spiel in Hoffenheim. Das ist das, woraus zählt dann. Das sind nochmal diese zwei Spiele, die du mitnimmst, einfach weil es auch nochmal geile Spiele sind. Aber wie gesagt, das erste richtige Spiel, wo es dann auch richtig zählt, ist dann Hoffenheim 2.
Aber gegen Gladbach ist ja noch Fan- und Familientag. Da gibt es dann quasi die dritte Halbzeit in Anführungsstrichen hinten dran mit den Fans. Kannst du dich auch auf einen sehr, sehr anstrengenden, aber trotzdem positiven Tag dann einstellen. Ich glaube, das wird großartig.
Das freue ich mich.
Ja.
Ich muss aber natürlich noch ein paar Fanfragen loswerden, weil die haben ja nun, die wurden uns geschickt.
Mal vergessen.
Ja, fast. hast du eine feste Routine vor einem Spiel?
Tatsächlich eine feste Routine. Also nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ich stehe morgens auf, esse mein Frühstück. Und dann, es kommt ja auch immer drauf an, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, aber oft triffst du dich ja dann auch ein bisschen früher im Verein, wo du dann ein gemeinsames Pre-Match-Meal hast und dann machst du einen Spaziergang. Und dann vor dem Spiel mache ich einfach nur meine Übungen, die ich vor dem Spiel brauche. Und dann bete ich einmal noch vom Warm ab und dann geht's ab ins Spiel.
Aber nicht irgendwas, erst der linke Schuh, dann der rechte, nee, sowas nicht.
Wenn wir beim Frühstück sind, bist du ein Tee- oder ein Kaffeetrinker morgens?
Ich muss tatsächlich sagen, gar keinen von beiden.
Ah.
Ich trinke zwar Kaffee jetzt einfach so, auch ein bisschen meine Frau hat mich angesteckt, muss ich sagen, aber jetzt dass ich sage, boah, ich brauche heute Morgen Kaffee, weil sonst geht gar nichts. Nee, absolut nicht.
Wir waren schon bei den Schuhen, noch ein kleines Stückchen höher. Deine Stutzen sind auch ein Thema gewesen, weil da lauter Löcher hinten drin sind.
Ja, das ist geschuldet, weil die Stutzen noch sehr fest sind.
Okay.
Und die sind echt eng, deswegen, damit die Waden ein bisschen Luft haben.
Okay, also rein praktische Gründe, kein Tick oder sonstiges. Nee.
Ja, wenn man sich zu sehr eingeengt fühlt, dann geht auch ein bisschen Gefühl im Fuß einfach verloren.
Ich glaube, weil die noch so neu sind, sind die noch relativ eng, deswegen.
Schöne Frage noch von den Fans. Konntest du schon ein Fischbrötchen testen in Warnemünde?
Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mich das traue, aber...
Bist du kein Fischesser oder hast du Angst vor den Möwen?
Ich sag mal so, so ein Lachs und so esse ich schon, aber so ein Fischbrötchen habe ich noch nie probiert, muss ich sagen.
Ja.
Da muss ich dann schon mal probieren.
Gibt verschiedene Varianten, entweder als Backfisch warm und mit Remoulade oder wenn du es lieber kalt magst, dann Bismarck-Hering. Aber aufpassen, das ist keine Geschichte. Wenn du mit dem Fischbrötchen in der Hand durch Warnemünde gehst, kommen die Möwen von oben und klauen dir
das. Das habe ich tatsächlich gehört, als ich dort rumgelaufen bin, als ich mir das ja alles angeguckt habe, die mich schon gewarnt.
Die Einheimischen stehen dann immer da und freuen sich.
War meine Kleine, die wollte ein Eis haben und dann haben die schon gesagt, aufpassen nicht, dass nach Rehmann kommt.
Ja, genau, das kann passieren. Ja.
Wer war der beste Verteidiger, gegen den du bisher gespielt hast? Eine Frage.
Wer war der beste Verteidiger, gegen den ich jemals gespielt habe?
Niki Kölle im Training.
Das würde er gerne hören, aber nein. Ich würde sagen, ich hatte echt paar gute... Ich muss sagen, Fonsi war sehr von der Schnelligkeit ein sehr ekliger Gegner. Jerome Boateng war auch schon zu der Zeit noch richtig auf einem guten Level. Deswegen, ich würde Jerome Boateng nehmen.
Das beeindruckendste Stadion, in dem du spielen durftest?
Allianz Arena.
Ist schon so, Allianz.
Bist du noch ein bisschen Bayern-Fan oder eher VfB?
Wenn ich so sehe, jetzt muss ich aufpassen.
Deswegen habe ich dir die Brücke gebaut.
Nee, tatsächlich muss ich sagen, ich bin Team Bayern.
Team Bayern.
Ja, also ich verfolge Bayern. Ich verfolge tatsächlich VfB auch, einfach weil Sebastian Hoeneß auch mein Ex-Trainer gewesen ist und alles. Und da ein paar Spieler da spielen, die ich kenne, aber Bayern eher.
Wenn du mal die Möglichkeit hast, nochmal irgendwie Champions League-Finale dir anzugucken von den Bayern, dann wärst du dabei.
Ja, absolut.
Ja. Lieblingsessen nach einem harten Training? Ich ziehe das jetzt hier konsequent durch mit den Fanfragen.
Lieblingsessen nach einem harten Training? Nudeln.
Echt so einfach?
Ja.
Gönnst du nicht mal einen Burger?
Schnitzel
oder
mag ich, muss ich sagen.
Schnitzel oder
Steak? Ja, Schnitzel mag ich.
Oh, sehr solide, sehr bodenständig.
Ja, Schnitzel mag
ich. Dann wirst du auch Fischbrötchen lieben, ich bin mir sicher. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Früher war ich Langschläfer, jetzt muss ich sagen, bin ich Frühaufsteher geworden. Als früher, sage ich ehrlich, würde ich schon gerne durchschlafen und so länger schlafen. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, bin ich Frühaufsteher.
Ja, logisch, wenn du immer die Wetten verlierst beim
Training. Ja, genau, das ist auch geschuldet. Ja, nee, jetzt bin ich Frühaufsteher, ja.
Strand oder Berge?
Strand.
Wirklich? Oder weil wir jetzt hier...
Strand, nein, Strand.
Ja, du bist schlau.
Und nein, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt null der Bergtyp. Ehrlich, ohne Verarsch.
Okay.
Und so meine Frau gesagt, Berge wandern und sowas, gar nicht meins.
Ja.
Nein.
Und warst du schon in der Ostsee jetzt? Oder?
Als ich mir das alles angeguckt habe, bevor ich unterschrieben habe, waren wir schon in Warnemünde und haben uns das alles angeguckt.
Nein, ob du in der Ostsee warst?
Nein.
Ich war gerade sehr erstaunt.
Nein, wir waren nur...
Bevor wir unterschreiben, Schatz, ich muss hier nochmal rein.
Nee, aber wir waren am Strand, aber ich bin nicht reingegangen, weil wir hatten nichts dabei. Wir waren nur dort kurz und war auch relativ voll, aber wir waren nicht drin. Nee.
Ja, aber kommt noch, ne? Jetzt kommen ja noch ein paar schöne Wochen und
hoffe,
dann mit der Lütten.
Dass das Wetter noch gut bleibt.
Natürlich.
Ja, bis Ende September ist hier durchgehend Sonnenschein. Also.
Ja. Hat ja schon ein paar andere Tage hier.
Die Ausnahmen bestätigen geregelt. PlayStation oder Netflix? Bist du eher so?
Ja, PlayStation spiele ich schon lange gar nicht mehr. Okay. Jetzt mit der kleinen Netflix ab und zu, aber auch das nicht viel. Mhm. Vielleicht so auf Auswärtsfahrten und sowas.
Lieber Sommer- oder Wintervorbereitung? Was gefällt dir besser?
Ein Wintervorbereitung.
Ja?
Ja.
Weil es in die Sonne geht?
Ja.
Bei uns aber nicht.
Wir sind hier geblieben. Mal
gucken, was die...
Und Wintervorbereitung ist kürzer.
Das stimmt allerdings.
Ja, es ist ja diese Saison wirklich verrückt. Der letzte Spieltag der Hinrunde ist erst im neuen Jahr, ne?
Deswegen.
Ah.
Gut.
Ich bin ja auch gerne so eher Liga, kann so früh wie möglich anfangen.
Ja, kurze Vorbereitung. Er hat natürlich aber auch den Nachteil, gerade dann um Weihnachtsfeiertage und Jahreswechsel mit Familie, dann hast du nicht so viel Zeit. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren haben die Jungs in letzter Sekunde noch einen Heimsieg rausgeschossen, um einen Tag länger Urlaub zu haben, um dann erst am 2. Januar zu kommen.
Ja, in England und in Dubai gab es gar keine Winterpause.
Klar, da wurde sogar gespielt.
Boxing, du spielst sogar an Weihnachten.
Mhm. Krass.
Ja. Gut, Olivia, jetzt deine Chance, noch eine Fanfrage loszuwerden, weil wir haben jetzt schon wieder zeitlich die Dimension von unserem Hansa Intim erreicht. Das waren 2 Stunden, glaube ich. Aber du hast viel zu erzählen, das ist spannend.
Ja, also die Fanfragen haben wir, die jedenfalls die ich hier habe, die haben wir alle abgearbeitet tatsächlich.
Prima. Dann vielleicht zum Schluss noch, gibt's irgendetwas, was du den Hansa-Fans jetzt hier noch sagen möchtest? Freuen sich ja alle schon auf deinen ersten Auftritt.
Einfach nur sagen, dass ich mich riesig freue, mein erstes Spiel zu Hause vor allem mit den Fans zu bestreiten und dass ich einfach nur Lust habe auf eine geile Saison zusammen und dass ich alles geben werde, um denen ihre Erwartungen auf jeden Fall zu erfüllen.
Prima, sehr schön. Leon, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Eigentlich wäre es ja dein freier Nachmittag gewesen. Ja, wir wünschen dir einen erfolgreichen Start bei Hansa.
Danke.
Viele Tore, viele Vorlagen. Bleib verletzungsfrei, das ist das Allerwichtigste.
Danke.
Ja, und dass deine Familie sich hier auch wohlfühlen wird.
Das werden die.
Ich freue mich drauf, dich dann im Ostseestadion möglichst häufig anzusagen. Vielleicht als Vorlagengeber, vielleicht als Torschützen, aber hauptsächlich als erfolgreicher Teil der Mannschaft.
Vielen herzlichen Dank
für deine Zeit. Danke. Und vielen Dank für eure Zeit. Denkt immer dran, keiner wird uns jemals trennen. Ciao.
Hey Hansa-Fans, der Hansa-Podcast wurde euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.